Ich danke dir sehr, Bruder Neville. Guten Morgen, Freunde. Ich bin heute Morgen ins Bett gerollt zu einer Zeit, dass man herausrollen sollte. So, ich war ein bisschen müde. Ich komme nicht, also irgendwie war es unerwartet. Bruder Schakarian, der Präsident von dieser Bewegung der Vollevangeliums-Geschäftsleute, also seine Frau wurde plötzlich krank und so, und sie wurde zum Krankenhaus gebracht. Und nun, um einzuspringen, also wenn ihr nicht wisst, wer Morpheus war, das war ein römischer heidnischer Gott, der Gott ist vom Schlaf. So, vielleicht wollt ihr ein bisschen mit meiner heiseren Kehle heute Morgen Nachsicht haben und ich werde versuchen, euch nicht allzu lange zu halten. Meine Absicht, die ich damit habe, diese Versammlung heute Morgen zu haben, weil nicht wegen den Leuten, aber am nächsten Sonntag wollte ich meine Weihnachtsbotschaft bringen. Aber wenn ich das getan hätte, dann würden die Menschen, die von außerhalb der Stadt kommen, vielleicht irgendwie durcheinander kommen mit ihrem Weihnachten. Wisst ihr, wenn sie zurückkehren. So, ich dachte, vielleicht das Beste würde sein, wenn wir uns heute Morgen sammeln und den Herrn anbeten in dieser Weise. Das ist dann mein Teil an dieser Weihnachtsbotschaft. Und dann, am nächsten Sonntag, dann könnt ihr sein, wo ihr, also wenn ihr weit weg wohnt, also dann könnt ihr sein in eurer eigenen Gemeinde oder wo ihr hier seid oder was ihr zu tun wünscht. Und ich möchte dem Bruder danken für das schöne Lied. Ich kam herein, als er am Singen war, und das war wirklich schön. Ich hatte schon immer gehört von meiner Frau und von den anderen, dass sie so prahlte über das Singen von dem Bruder. Und ich hatte meine erste Gelegenheit, ihn singen zu hören, weit von dem Tabernakel entfernt. Nun ist das nicht etwas, unser Bruder hier von dem Tabernakel, und musste direkt nach Shreveport, Louisiana gehen, um ihn sein erstes Lied singen zu hören. Wie sind die Dinge fremd, ist nicht so? Und dann, wir dachten vielleicht, wenn wir das so tun, würde das uns wieder die Gelegenheit geben, um zusammenzukommen. Und dann aber sind die Straßen schlecht. Und ich wundere mich nur darüber, ich möchte wissen, ob Bruder und Schwester Doe es geschafft haben von Ohio. Also, sind sie hergekommen? Wo seid ihr, Bruder Doe? Oh ja, ja. Ja, ich wollte es schon wissen. Habt ihr eine ganze Menge Schnee dort? Richtig. So, gut. Also, sie hat überhaupt keinen Schnee in Cincinnati. Und da ist sogar nicht so viel, wie es hier gibt. Und da gibt es sogar gar keinen Schnee. Und das erste Mal, als ich in Cincinnati predigte, das war gestern, und so war halt ein gewaltiger Tag, eine neue Versammlung, eigentlich ein Kapitel heißt das, eine neue Versammlung, noch nicht ein Jahr alt, und doch schon so eine feine Versammlung mit einigen feinen Leuten. Und wir freuen uns an der Gemeinschaft. Und dann haben sie mich gerufen, dass ich morgen in Columbus sein sollte, um eine andere Versammlung einzuweihen oder zu segnen oder einen Dienst, die Bruder Schakarian eigentlich nehmen sollte. Aber ich muss erst dafür beten. Und dann muss ich gerade danach nach Phoenix gehen, wisst ihr, und dann fangen wir in Phoenix an am 12. bei diesem Frühstück von der Geschäftsleute und ich weiß nicht, wo es nun genau abgehalten wird. Ich denke, es ist in Ramada, da wird es gehalten werden in Ramada, also dieses Kapitel oder diese Versammlung von der Geschäftsleute haben immer ihre normale Frühstücke dort. Und dann fange ich an am Sonntag und dann bin ich ungefähr 12 Tage in der Nähe von der Maricopa-Tal, Phoenix und Tucson. Und dann habe ich ein Festessen-Bankett am Montagabend, also am nachfolgenden Montagabend in Tucson. Ein Bankett mit dem Prediger von der volle Evangeliums-Geschäftsleute in Tucson. Und so, und dann komme ich zurück nach Phoenix und ich denke dann in Glendale und verschiedene andere Orte. Und dann fängt die Konferenz an am 20. Was ist es, Bruder Fred? Erinnerst du dich? Also 24. 24 bis zum 28 oder 29. Also so ungefähr. Und dann, so der Herr will, sind wir zurück zu Hause. Und dann werden wir sehen, wie wir vorankommen hier. Siehst du, mit den 7 Siegel oder also von jener Zeit an. Und dann werden wir sehen, wo wir dann von dort aus hingehen. Nun, ich glaube, irgendjemand sagte mir, dass wir einige kleine Kinder hier heute Morgen haben, die gesegnet werden möchten. Ist das richtig? Also hat irgendeine Mutter vielleicht ein Kind, das gesegnet werden sollte oder so irgendetwas? Doc sagte mir davon. Gut, vielleicht war es verkehrt. Oh ja, 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 diese. Gut, also wollt ihr Schwestern oder Brüder, also die Kleine herbringen? Ich danke dir, Schwester. Also, ich denke, dieses ist eine sehr passende Zeit, um die Kinder zu bringen. Es ist nämlich Weihnachten, Bruder Devil. Ist das nicht so? Nun, während diese Geliebte ihre Kleinen heute Morgen bringen, ist es gerade, nun, viele Menschen in Menge von Gemeinde, und wenn einer von euch hier in dieser Konferenz gestern war, wo Bruder Brown, also von der Episkopale Kirche, erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, da hat er sich entschuldigt den Pfingstgläubigen gegenüber dafür, dass sie Kinder taufen. So, natürlich, er sagte, dass er das so tun musste. So, die ist episkopale Taufe so, sie besprengen und das nennen sie Taufe. Also Taufe, was mir angeht, bedeutet untertauchen, also untergehen, eine richtige Beerdigung. Und aber viele von denen tun das. Das ist eine alte, das ist eine Formalität, die direkt kommt von der katholischen Kirche und wurde herausgebracht durch die Methodisten und Episkopale und Lutheraner. Und viele von denen tun das. Die Methodisten tun das. Das war die Trennung eben zwischen den Nazarener und der Methodistengemeinde. Das ging um die Kindertaufe. Und die Nazarener, also sind in jedem Wort Methodist. Aber nur nicht in der Kindertaufe. Und so, dann deswegen sind sie davon weggekommen. Die Gemeinde Christi ist eine christliche Gemeinde. Alles, nur keine Musik in der Gemeinde. Und so, oh, diese kleinen Lehrstellungen. Sie trennen und zerbrechen die Bruderschaft und solche Dinge. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Und du kannst einer Gemeinde nicht beitreten. Du kannst eine Herberge, ein Sammellager beitreten. Aber du kannst nicht eine Gemeinde beitreten, siehst du? Also, weil du musst geboren werden in die Gemeinde hinein. Es ist eine geistliche Geburt. Und so, verschiedene haben verschiedene Ideen. Und wir gehen mit denen weiter. Das ist schon richtig. Aber uns hier in der Tabernakel, also wir möchten genau so bleiben, wie die Bibel sagt, es zu tun. Also gerade, und es gibt keine Schriftstelle in der Bibel, dafür ein Kind zu taufen. Es gibt keine Bibelstelle für Besprengen. Und so, die einzige Schriftstelle, die es gibt in der Bibel, ist, dass Jesus sagte, und er war unser Beispiel, dass als sie die Kinder zu ihm brachte, dann legte er die Hände auf sie und segnete sie und sagte, lass die Kleine zu mir kommen und wehre sie nicht, denn solche ist das Königreich des Himmels. Nun, so, auf diese Weise versuche es weiterzuführen. Nun, wir wissen, als Prediger, und ich lege meine Hände auf diese Kinder, und dass unsere Hände nur armselige Ersatz sind für die von unserem Herrn, weil seine waren heilig. Aber wenn er die Erde zu durchsuchen hatte heute Morgen, um eine heilige Hand zu finden, würde er sie finden? Da gibt es nicht so etwas, siehst du, in dieser Erde. Aber durch Gnade repräsentieren wir ihn. Und wir legen unsere Hände auf diese Kinder hier, die wir segnen möchten, und opfern Gebet und Dank, dass es er sie den Menschen gegeben hat. Und möge sie kleine Blüte in eure Heime sein und euch helfe, euren Weg zu erhellen, während ihr weitergeht. Möge sie erzogen werden in der Furcht Gottes und möge diese kleinen Kinder große Arbeiter werden, wenn es ein Morgen gibt im Königreich Gottes, ist unsere, und dann ist es eine freie Stelle auf dem Tonband, Bruder Brennan segnet dann die Kinder und betet für die Kinder. Nun, es ist ein schlechter Tag draußen, aber ein guter Tag drinnen. Und wisst ihr, ich habe mal einen Mann begegnet und der sagte mir, dass noch nicht so lange her einen anderen Mann begegnet hatte. Und sagte, dass klagte. Oh, sagte, das ist ein furchtbarer Tag. Es regnet und tut. Sagte, dies ist ein wunderbarer Tag. Und der Mann sagte, wie kannst du diesen Tag einen wunderbaren Tag nennen? Sagte, ich sage dir, der Arzt hat mir vor einem Jahr gesagt, dass ich nur noch eine Woche zu leben habe. Und sagte so, jeden Tag ist einfach ein wunderbarer Tag. Jawohl, so ist das. Das ist richtig. Es ist ein wunderbarer Tag. So, wir alle, also wie dieser Bruder sagte, wir waren alle verurteilt zum Tode, das ist richtig, um zu sterben und zur Qual zu gehen. Aber jetzt ist es ein wunderbarer Tag. Wir leben in Christus und können nicht mehr sterben. Es ist alles vorbei, siehst du, wir sind wirklich in Christo. Nun, lasset uns. Nun, Bruder Ehrenbreit in der Tabernakel, also da nehme ich mir gewöhnlich meine Zeit. So, wenn du hungrig wirst, so um Mittagszeit herum, dann kannst du herausschlüpfen. Also ich war so müde heute Morgen, also ich musste einfach so was erzählen, um mich selbst hochzuhalten. Ein bisschen, bis dass ich kann. Oh, der Geist des Herrn kommt über mir, über mich. So, lasst uns unsere Häupter beugen und beten, bevor wir dieses Wort lesen. Wie viele Bitten um andere Dinge gibt es, die ihr habt, wofür noch nicht gebetet wurde? Lasst es nur bekannt werden, indem ihr eure Hände hebt. Nun, lasst uns heute Morgen aufstehen, während wir beten. Das gibt euch eben eine andere Stellung und es wird auch ein bisschen helfen. Und dann nach dem Gebet, dann möchte ich, dass ihr stehen bleibt, ein paar Augenblicke, bis dass ich das Wort gelesen habe. Und ich denke, es ist einfach groß, um ehrfürchtig zu stehen, während wir das Wort Gottes lesen. Unser himmlischer Vater, wir kommen so demütig, wie wir nur wissen zu kommen, mit entleerten Herzen von allen Wünschen und Verlangen und Vergnügen dieser Welt. Und wie unser Bruder es soeben zitiert hat oder festgestellt hat, die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und wir kommen mit freudevoller Herzen, dass wir dieses Vorrecht haben, in deine Gegenwart hineinzukommen, um jede Bitte vorzulegen, die wir wünschen. Und die Freude kommt, wenn wir schauen in das Wort. Und uns ist verheißen, dass wenn wir es glauben, dann wird es uns gegeben werden. Also was könnte ein menschliches Herz, das klopft, mehr entzücken, dann zu wissen, dass der unsterbliche ewige Gott solch eine Verheißung gab? Nun vergib uns, Herr, und wenn wir gesündigt haben oder irgendetwas getan haben, was dir nicht gefallen hat, dann bevor wir diese Dinge bitten, denn wir wissen, dass geschrieben steht, dass wenn unsere Herzen uns nicht verurteilen, können wir diese Bitte, kann uns diese Bitte gewährt werden. Aber nun vergib uns alles, was wir getan haben. Und schau auf uns, Herr, mit Barmherzigkeit und Mitleid. Schau, was für eine mitleidige Gesellschaft wir sind, Herr. Kleine Sterbliche, die hier herumkriechen auf Erde. Die schleppen herum durch diese sündige Städte. Aber ganz tief in unser Herzen wissen wir, dass irgendjemand eines Tages kommt, der uns helfen oder heben wird von dieser Stätte in eine bessere Stätte hinein. Und wir freuen uns in diese Gedanken. Und ich bete Gott für jede Bitte. Du weißt ja, was hinter diese Hände ist, die gehoben worden sind. Gewähre es ihnen, Herr. Ich bete für mich selbst um Kraft für diesen Morgen und um eine Stimme, um zu helfen und das Evangelium zu predigen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hier zusammen segnen möchtest, also was wir jetzt feiern als Weihnachtszeit. Und Herr, möge wir den echten Geist von Weihnachten finden und möge der für immer bei uns bleiben. Und das bitten wir im Namen Jesu und um seine Sache. Amen. Nun, wenn ihr noch einen Augenblick stehen bleiben wollt, da möchte ich einmal heute Morgen lesen von Micha und noch eine andere Stelle aus Hebräer, 12. Kapitel. um eine kleine Grundlage zu sammeln für das, was ich heute Morgen sagen möchte in unserer Weihnachtsbotschaft. Also Hebräer 12, Vers 25. Also ich hatte mich ein bisschen zu beeilen heute Morgen, als ich aufstand, und ich hatte nicht alles so am Platz liegen, wie ich das möchte. Und nun fangen wir an, also mit dem zweiten Vers von Micha 1 bis Vers 4. Hört ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle, und der Herr Jehova sei zum Zeuge wider euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, Jehova geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhe der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm, und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhange. Und jetzt Hebräer 12. Kapitel, Vers 25, und da lesen wir: Sehe zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Bis soweit. Nun, Herr Gott, füge deine Segnungen zu dem Lesen von deinem Wort und gib heute an jedem von uns das, was du uns wissen lassen möchtest, dass wir von hier gehen möchten mit dem Gefühl, in deiner Gegenwart gewesen zu sein, eine neue Einsicht und ein besseres Verständnis und mit mehr Entschlossenheit, dann wir hatten, als wir in das Gebäude hineinkamen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. Nun ist das nicht eine merkwürdige Schriftlesung. Mein Zweck hiermit war, die Gemeinde etwas zu bringen, was vielleicht ein bisschen abweicht, weil das, was ihr auf dem Radio während dieser Weihnachtszeit hören werdet, wird die bekannte alte Geschichte sein, immer wieder. Von diesen weisen Männern, also von diesen Magier, die vom Osten kamen, um das Christkind zu finden, und dann die Anbetung von den Hirten und das Erscheinen von dem Stern und alle diese Weihnachtsgeschichte, die jetzt oder die unsere religiöse Glaube heutzutage ausmachen. Und sie sind sehr gut, ich bin dankbar für sie. Aber ich dachte in der Gemeinde heute Morgen, und wahrscheinlich wird unsere Predigt heute Abend oder am nächsten Sonntag eine Botschaft über so etwas bringen. Und so dachte ich dann, um den Menschen von einem anderen Blickrichtung etwas zu geben, in Bezug auf Weihnachten, ich würde... Da habe ich diesen Text gewählt, nur für ein paar Worte. Und nun, ich sehe, dass ihr Plätze wechselt, einige stehen, andere sitzen, das ist sehr nett. Und sobald, dass wir mehr Raum haben, also ich kann nicht, also es tut mir leid, wir können die Gänge nicht mit Menschen füllen, weil die Feuerwehr lässt uns das nicht zu, erlaubt das nicht. Aber wir werden sehr bald eine Vergrößerung haben, so der Herr will. Sie haben schon damit angefangen. Und sobald als wir können, wird es aufgebaut werden und dann wird es ganz und gar ein anderes Gebäude sein, wenn es geht um die materielle Seite von dieser Stätte. Also, da wird nichts mehr sichtbar sein von diesem alten Tabernakel. Also, es wird Fenster geben, Glas in Blei gefasst und dann wird es ein Ziegelsteinbemäntelung rundherum geben, und es wird ganz und gar anders sein. Aber das alte Gebäude wird hier bleiben, weil wir haben damit ein Ziel, ein Zweck. Seht ihr, weil es heißt, lasst die alte Mauern stehen bleiben. Seht ihr, also wir werden es also nur überziehen und Steine rundherum machen und so weiter, aber es bleibt genau so. Nun, Weihnachten. Also ich möchte, dass die Menschen in dieser Welt wirklich verstehen könnten, was Weihnachten eigentlich heißt. Nun erstmal das Wort Weihnachten. Und jetzt kommt, muss ich eben dazwischen sagen, die Bedeutung von dem englischen Wort. Die sagen in England, in Amerika nicht Weihnachten, sondern Christmas, Christmas. Und das hat eine mehrfache Bedeutung. Er sagt davon, es ist ein katholischer Ausdruck und bedeutet Christus Messe, seht ihr, und wurde eingerichtet oder wurde angeordnet mit dem Anfang von der römischen Kirche. Und Christus ist genauso wenig am 25. Dezember geboren, wie ich geboren bin am 25. Dezember. Also es ist ein vollständiges Durcheinander von Dogma. Und das ist alles, was davon zu sagen ist. Die ganze Welt, so wie der Prophet sagte, ist eine stinkende Wunde geworden. Und das ist richtig. Also es ist einfach nirgendwo mehr etwas Sauberes. Also hinter jede Feiertag steckt ein, nun, zum Beispiel St. Klaus, also St. Nikolaus, hat die Stelle von Weihnachten eingenommen, also die Geburt in einer Krippe. Und das Kaninchen und das Huhn und neue Hütte haben die Auferstehung ersetzt. Und wo erscheint Gott in diesem allem? Seht ihr, das ist der Grund. Der Grund davon ist, weil die Menschen und diesen Geschäftssinn und unterbricht sein Satz. Gut, sie fingen schon vor Monaten an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und das ist nichts anderes als ein heidnischer Zug, Charakterzug. Und da ist überhaupt nichts Göttliches dran. Oh, sie versuchen zu sagen, Gaben geben, das haben die Magier auch getan. Und das ist einfach eine Oase für eine teuflische Entschuldigung. Wenn du etwas geben willst, dann gebe dein Leben an Christus. Gib es nicht aneinander, aber gib es an ihm. Denn dafür ist er gestorben. Das ist sein Zweck, sein Ziel, dass er gekommen ist, seht ihr? Aber es ist jetzt so weit gekommen, dass es sogar ein Fluch ist für die kleinen Kinder. Irgendein kleiner Nachbar in der Straße kann eine ganze Menge haben und irgendein anderer kleiner Junge kann nichts haben. Und dann schauen sie aufeinander. Und es ist einfach, die ganze Sache ist ganz und gar verkehrt. Das ist alles. Und die Kaufleute mehren ihre Umsätze in diese Stelle, in diese Gebäude, in diese Zeiten. Oh, meine Frau ging hin, um etwas für den Kleinen zu holen. Und das war ungefähr 3 Wochen her. Und er sagte, wir haben alles ausverkauft. Den ganzen Vorrat. Dabei haben wir das Doppelte eingekauft von dem des vorigen Jahres. Aber alles verkauft. Und das war 3 oder 4 Wochen, bevor die Zeit richtig anfängt, um einzukaufen. Was für eine große Geschäftemacherei ist das alles. Und ausendlich weißt du, wie Christmas, also wie Weihnachten je anfing? Also das, was wir Christmas nennen, und nun kommt eine dritte Bedeutung von Christmas, nicht nur Christmesse, aber Messe, das bedeutet auch durcheinander in der englischen Sprache. Also ein Christus durcheinander, Christmas, Christmesse und Christmess, Mess ist ein Durcheinander in der englischen Sprache. Und so spielt er mit all diese Bedeutungen durcheinander. Also was wir Christmas, also Christmess nennen, also hier ist die Geschichte. Ich habe es gerade hier aufgeschrieben auf einer Seite und ich habe es gerade zu Ende geführt in diesem letzten Jahr. Also bevor ich die 7 Gemeindezeitalter hatte und sie hier lehrte, nahm ich das Nizianische Konzil und das Vornizianische Konzil und das Nachnizianische Konzil und die Nizianische Väter und Hislops 2 Babylons, ein Buch und Fox Books of Matthäus. Und Matthäus und alle, weil ich habe gehört, wie Prediger daraus zitieren. Aber ich wollte es selbst auch lesen, so dass ich Bescheid weiß, wenn ich es lese oder es sage zu meinen Leuten. Weil Gott wird mich eines Tages da am Tage des Gerichts zur Verantwortung rufen für das, was ich den Menschen gesagt habe. So, ich sage also nicht das, was irgendjemand gesagt hat, also ich möchte es selbst gelesen haben und wissen. Nun, gut, Christus. Ich glaube, ich kann schon fast beweisen, dass es wie die Auferstehung, die bewiesen werden kann, indem man den Schöpfer anschaut. Also wie er das ganze botanische Leben schuf und wie alles sein Zweck dient und sterben muss. Und dann, wenn es stirbt, lebt es wieder, weil es hat einfach fortwährendes Leben. Aber die einzige Weise, worauf es wieder leben kann, ist ein gekeimter Same, seht ihr? Nun, Gott drückt sich selbst aus in jene Schöpfung. Und es zeigt, dass alle diese heidnischen Götter und diese Dinge, die wir haben, nicht richtig sind. Sie sind nur Philosophie und Einbildung. Aber der, der den Himmel schuf und die Erde, der drückte sich selbst aus durch seine Schöpfung. Also was er nämlich ist, wie er ist in sein Programm. Und dann wenn, also hast du mal jeder über nachgedacht, als Christus geboren wurde, dass der Sohn Gottes, nun er wurde in eine Krippe geboren, in eine Scheune und in eine Krippe gelegt, weil er war ein Lamm. Ja, könnte ein Lamm in einem Haus geboren werden? Lämmer werden nicht in Häuser geboren. Und habt ihr auch bemerkt, dass als sie ihn nach Golgatha brachte, also wie er nicht wegrennen konnte, das Kreuz wurde auf ihn gelegt. Und er wurde geschlagen, bis sein Rücken blutete. Aber sie führte ihn. Und sie führen das Lamm zu dem Schlachter. Seht ihr? Er war ein Lamm. Gut, und dann noch all diese Zeugnisse der Natur, was er war. Also, wann werden Lämmer geboren? Im Dezember oder im April? Gewiss, siehst du, es ist einfach Unsinn, überhaupt sowas zu denken. Und dieses wurde also getan durch die römisch-katholische Kirche, bevor es die katholische Kirche in Rom wurde. Ungefähr um 86, 106 irgendwie, 306 lieber gesagt. Nun, wir finden heraus, dass die römische Heiden beteten Jupiter an. Und das war der Sonnengott. Und sie betete Ashtoreth an. Und das war die Mondgöttin. Oder die Mutter, also die Mutter des Himmels. Gut, um das nun hier zuzufügen, sagte sie, dass diese Ashtoreth, vielleicht heißt es das Statte, oder Gott, die Mutter des Himmels, war das nicht mehr, aber in ihr reflektierte sich Maria. So, es blieb einfach Götzendienst. Also sie verbanden das Christentum mit dem Heidentum, mit dem Götzendienst. Und dann begingen sie auch, oder betete an, oder respektierte diesen Geburtstag von ihrem Sonnengott, das war Jupiter. Denn es ist, wenn die Sonne von dem 1. Dezember bis zum 25. Dezember sich nicht bewegt, in der Zeit von der Sonnenwende. Und überhaupt, ich habe einen Ausschnitt aus der Zeitung und ich möchte euch das mal vorlesen. Also das wird euch einfach schockieren. Also wenn du da redest von dem, was da an dem Fluss an dem Tage geschah, dann möchte ich euch zeigen eine Entdeckung in Jerusalem, um das zu bestätigen. Gerade vor ein paar Wochen aus der Zeitung. Irgendwas, was sie fanden in Jerusalem, gerade vor ein paar Wochen, was ganz entschieden oder positiv bestätigen wird, das Erscheinen von dem Engel hier, also zur gleichen Zeit mit dem Hervorsenden von dem Dienst. Jawohl, seht ihr? Also ich wusste das nicht bis vor ein paar Wochen und hier ist es in der Zeitung. Und bedenke, also wenn sie sich wendet und da drinnen seht ihr, nun, nach dem 21. Dezember, also werden die Tage wieder ein bisschen kürzer werden, oder länger jeden Tag. Und bis es dann wieder um Juli herum ist, und dann fangen sie wieder an, kürzer zu werden, bis das es wieder, und das ist dann auch wieder die Entspannungszeit. Und die römische Heiden sagte, dass das der Geburtstag von dem Sonnengott war. Also vom 1. oder vom 21. Dezember bis zum 25. Dezember hatte sie eine römische Kirmes. Also Wagenrennen und so weiter waren da während der Zeit. Und dann, diese Christen oder diese römische Christen fügten dann ihren Dogmen hinzu, um beide Seiten zu bekommen. Sowohl das Heidnische als das Christliche. Und sie sagte, also wenn das der Geburtstag ist von dem Sonnengott, dann lass es uns alles zusammen eben den Geburtstag machen von dem Sohn Gottes. Und da ist deine 25. Dezember für deine Messe, für deine Christmas-Messe, also für Weihnachten oder für dieses Christmas durcheinander. Oh, was eine furchtbare Sache. Seht ihr? Nun, sie legte da eine Verbindung. Nun, du sagst, ja, könnte das dann nicht irgendein anderer Tag sein? Jawohl, aber Christus mit dem Heidentum verbinden? Also gerade die Sache wozu kam, abzuschaffen, ihn da wieder mit zu verbinden, seht ihr? Also das ist die Sache, die so verkehrt ist. Und St. Nikolaus, irgendein alter Mann in Deutschland, mit dem Namen Chris Kringel, also der umhergeht und Kinder Geschenke gibt, am Weihnachtstag, war ein Katholik und man hat einen Heiligen von ihm gemacht und jetzt ist es St. Nikolaus. Siehst du, also ich besser, ihr wisst das ja sowieso, seht ihr, wir haben das alles in den Gemeindezeitaltern. Aber heute Morgen, was ich nun sagen möchte, ist Folgendes, dass dieses kommende Weihnachten findet die Welt in kein besseren Zustand, als sie vor 1900 Jahren oder 2000 Jahren war, als Christus kam. Es ist überhaupt nicht anders. Ungefähr genau dieser gleiche Zustand, als die Welt damals war. So ist es jetzt wieder. Siehst du? Und ich möchte hier ein Schlussfolgerung, dass also aus diesem Text, wo ich jetzt von reden will, also wenn ich da einen Schluss ausfolgern möchte, dann würde das sein, eine auseinanderfallende Welt. Als Christus an Weihnachten kam, also vor 1900 Jahren, dann war die Welt dabei auseinanderzufallen. Alles war verdorben. Die religiöse Welt war verdorben. Die römische Welt war moralisch auf dem Tiefstand. Oh, diese Unmoral der Welt. Die Juden hatten ihren Gott verlassen und hatten ihre geheiligte, feierliche Festen genommen und davon ein rituale Tradition gemacht. Und Gott hatte sich von ihnen getrennt. Und sie wusste, dass irgendetwas geschehen musste. Die ganze Welt wusste das, um diese Welt, um sie zusammenzuhalten. Denn es war dabei, auseinanderzufallen. Also, dieses irgendetwas, um die Sache zusammenzuhalten. Und jede Nation auf ihre Weise schaute nach irgendetwas, nach irgendjemand aus, der kommen sollte, um die Sache zusammenzuhalten. Und wenn das nicht das Bild von der Welt heutzutage ist, dann weiß ich das nicht. Also, man schaut aus nach irgendetwas, das die Sache zusammenhält. Und es ist genau wie es war vor 2000 Jahren. 2000 Jahre her schaute die Welt nach einem Messias aus, um die Sache zusammenzuhalten. Und vor 2000 Jahren gab Gott an der Welt einen Messias. Weil wenn sie nach etwas Ausschau halten und nach etwas aussehen, dann wird Gott es uns senden. Und nun, nach 2000 Jahren, ist die Welt zurückgekommen in diesem gleichen Zustand, wie sie war vor 2000 Jahren. Sie ist dabei, auseinanderzufallen. Die Nationen, also es gibt nirgends mehr ein Fundament. Der Kommunismus, Katholizismus, Protestantismus, Politik, Moral, alles ist auseinandergefallen. Und sie beten für einen Messias. Aber hier ist, was ich sagen möchte. Wenn kommen würde, würden wir ihn annehmen, empfangen, oder würden wir genau das tun, was sie getan haben? Würden wir ihn ablehnen? Also wissen wir eigentlich, was wir richtig brauchen? Ja, so dann und wann, da möchten wir beten, um unsere Wünsche erfüllt zu haben. Aber so dann und wann sind unsere Wünsche nicht das, was wir brauchen. Und so müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wir nicht richtig verstehen, was wir brauchen. Wir denken, dass wir das tun, aber Gott hat verheißen, unsere Not abzuhelfen. Und so wird er das tun. Nun, was wohl, wenn mein kleiner Josef, der 7 Jahre alt ist, mit mir auf die Jagd gehen würde oder möchte, oder würde schreien und rufen nach meinem automatischen Gewehr und möchte das laden mit Patronen. Und dann sage, kann ich auch ein Kaninchen töten, Vater? Also, nun, ich könnte ihm das nicht erlauben. Denkt, dass das braucht, aber ich weiß mehr als er. Und was, wenn dein kleines Baby von 1,5 Jahren dich sehen würde beim Rasieren und würde schreien und rufen nach diesem Rasiermesser? Also, weil hat dich gesehen beim Rasieren und möchte nun das Gleiche tun. Nun, du würdest wissen, was das Beste für ihn ist. also du würdest ihm das nicht geben, weil wenn du ein vernünftig denkender Vater bist, dann würdest du so etwas nicht tun, aber du würdest ihm davon weghalten. Und dann viele Male möchten wir etwas, was entgegengesetzt ist zu dem, was Gott weiß, was wir brauchen. So, er möchte es uns und möchte es uns nicht geben. Und so, wir beten um einen Messias und wir möchten einen Messias. Aber hier ist es, wie es aussieht. Sie wollten ihn in der Weise, wie sie es wollten. Aber Gott sandte ihn in der Weise, wie er ihn wollte. Und sie lehnte ihn ab. Und sie tun heute genau das Gleiche. Das kann auch heißen, sie habe es wieder abgelehnt. Sie tun das Gleiche, was sie damals getan haben. Warum? Um den gleichen Grund. Und er kam damals, und wir wissen, er kam zu ihnen, aber er kam nicht in der Art und Weise, wie sie ihm gewünscht habe, dass er kommen sollte. Und wenn Gott uns etwas heute senden würde, oder die Gemeinde, worum wir rufen, und wenn Gott es sendet, dann wollen wir es nicht, weil es nicht so passend kommt zu unserem Denominationsgeschmack. Und wenn es nicht passt, so wie es kommt zu unserer theologischen Auffassung von den Dingen, so dann und wann, aber doch ist es die Sache, warum wir gebetet haben. Und es ist gerade dieses Anliegen, warum wir Gott gebeten haben, und er sendet es uns, aber wir lehnen es ab. Wir möchten eine Weihnachtsgabe von Gott, aber wir möchten es so, wie wir es wollen. Gott sendet es aber auf eine Weise, wie wir es brauchen. Er weiß, was die Nation, er weiß, was die Gemeinde braucht, aber wir denken, dass wir es wissen, aber er weiß im Grunde, was es ist. Nun, so wie ich sagte vor ein paar Augenblicke her, wir kommen jetzt zu diesem Weihnachten wieder und die Welt fällt auseinander. Lasst uns mal ein paar Sachen mit Namen nennen, die ich hier gerade aufgeschrieben habe. Schaut doch diese Unmoral der Welt an. Also niemals war dieses in einem tieferen Stand wie heute, kaum. Und ich habe hier einen Artikel, lesen möchte. Ich habe es gefunden, oder es wurde gefunden in der Zeitung Center Barrière von Afrika. Und da heißt es, der Tod der Bescheidenheit oder von dem Anstand. Also, dieser weibliche Anstand, diese wunderbare, schöne Eigenschaft, die Gott legte in der menschlichen Familie, um ihre moralischen Standarde zu schützen, ist heute im Sterben. Unschuldige Frauen und Mädchen haben ihre Knie gebeugt vor der Göttin der Mode und sie zögern nicht, diese zu bestätigen oder mitzumachen mit den schamlosesten Modestilen. Ich habe ungefähr eine ganze Seite hier von voll. Ich habe noch nie sowas gehört. Und Sexappeal wird einfach erlaubt. Oder wird betrachtet als erlaubt, sowohl unter Christen als unter Nichtchristen. Unser teuer Bruder Ergenbreit und ich fuhren heute Morgen hierher und redete von diesem Thema. Und es gibt kaum noch ein Mädchen mit genug Anstand, um zu erröten. Also, sie haben so viele schmutzige Witzen und Dreck gehört, weil, nun, du könntest sie gar nicht mehr erröten lassen. Als vor ein paar Jahren, ich war noch ein Junge. Und wenn da nur etwas Kleines verkehrt war, da wurde ihr Gesicht schon rot. Und wenn irgendwas geschah, irgendein anderes Mädchen, also ihr Unterkleid war zu sehen in der Schule. Und ich redete und stand dort. Und als sie das sah, das Unterkleid von diesem Mädchen, da wurde ihr Gesicht rot und sie ging von mir weg, ein Mädchen von 16 Jahren alt. Gut, nun, das ist diese gottgegebene Qualität, Eigenschaft, um unsere Morale zu schützen. Und dann kannst du dich wundern, warum ich rausschreie gegen solche Unsinn, wie wir das heutzutage haben. Wir nennen uns selber Christ, Und Frauen benehmen sich und kleiden sich und Männer rauchen Zigaretten und alles Mögliche und benehmen sich so und die Prediger vor dem Pult schließen Kompromisse und erlauben es dir gar nicht, dass du vor dem Pult kommst, um gegen diese Dinge zu reden. Also, ich wundere mich, ob wir nicht heutzutage eine ganze Menge das Gleiche tun, wie sie es vor 2000 Jahren getan haben. Bedenke, als Israel da stand, da ließ Gott einen Propheten Jesaja aufstehen. Und als jene Zeit zu Ende gelebt war, da fingen sie wieder an. Und da weckte er Jeremia auf, und so ging es weiter. Und Gott ändert seinen Weg nicht, wie er die Dinge tut. Er ist der ewige Gott, er kann sich nicht ändern. Seine erste Idee ist gut und muss dann immer so gleich bleiben. Was wir heute zutage brauchen, ist eine Botschaft, gesalbt mit der Messiasschaft Christi. Aber würde sie das empfangen? Sie betet dafür, aber würde sie das empfangen? Nein, mein Herr. Also sie würde es nicht empfangen. Sie kreuzige es, wie sie es beim ersten Mal getan habe. Also das menschliche Herz ist betrügerisch. Moral, nationaler Streit, als Streit unter den Nationen. Also, wann war die Welt mehr an dem Punkt angelangt, auseinanderzufallen in Bezug auf die Moral, wie heutzutage? Und wer gibt den Ton an? Wir Amerikaner. Also, als ich in San Angelo war, in Rom, noch nicht so lange her, bei dieser Katakombe von San Angelo, da gab es eine Tafel und die war gerichtet an den amerikanischen Frauen. Und das hieß, bitte ziehe Kleidung an, um die Tote zu ehren, bevor ihr in die Katakombe eintritt. Also, das ist eine religiöse Nation, sollte eine gottesfürchtige Nation sein. Also, wir leben auf den Erfahrungen von vergangenen Zeiten, von unseren Vorvätern, die Christ waren. Also, Streit unter den Nationen. Es ist nie eine Zeit in der Welt gewesen, dass in dieser Welt mehr Zerreißung unter den Nationen und mehr Auseinanderfallen gegeben hat, als gerade jetzt. Nun, ihr seht unsere Zeitungsartikel und Nachrichten und die Kommentators und die Leute Dinge voraussagen und so weiter. Sie reden von Bombe und was sie tun könnte. Gerade jede kleine Nation könnte die ganze Welt zerstören. Und es gibt keinen Frieden unter ihnen. Sie können keinen Frieden auf diese Weise bringen. Friede und Gemeinschaft kann nicht durch Politik kommen, kommt durch Christus, aber sie wollen das nicht empfangen. Oh, wie könnte ich hier über einige Dinge reden? Diese Verdorbenheit in unserer eigenen Politik. Oh, Politik ist so faul. Habt ihr Monitor, diese Monitorsendung oder Programm an dem Abend gehört? Ich nehme doch an, oder ich denke, das ist eine Radiosendung, ein oder zwei Stunden hier von Louisville und sie sind dann verbunden mit dem ganzen Lande. Und dann haben sie dann und wann verschiedene Themen und sie hatten es jetzt von Mr. Nixon, dass er sich jetzt von der Politik abwendet, wenn er dieses Rennen oder weil er sein Rennen verloren hat, also dieses politische Rennen in Los Angeles oder in Kalifornien. Und dann wurde die Frage gestellt, würde er je zurückkommen? Und also zwei oder drei Stunden, und ich habe dieses gehört, während ich kam von Bruder Charlie, von seinem Hause, und ich hörte diese Sendung, während ich dort hinfuhr oder herhinfuhr. Und Bruder Woods und ich hörten es über dem Radio. Und da fand ich dann heraus, dass Nixon hat in diesen ganzen östlichen Staaten hier, so weit wie diese Radiosendung reichte, von Mississippi bis zu Pennsylvania, da hat er Mr. Kennedy geschlagen. Und die Menschen riefen an und brachten zum Ausdruck, also und wohl fast 4-1 Stimmen. Und dann stand ein Mann auf und sagte, also wenn ihr diese betrügerische Maschine nicht gehabt hättet, dann würde er Präsident gewesen sein. Da siehst du es. Politik, Betrügen, faul an beiden Seiten. Also ich tadel ihn nicht, aber ich hebe meine Hände auch und lass dieses ekelige, corrupte zeug zijn. Es wird sowieso mit der Welt gehen. Aber halte deine Hände zu Christus und sage, hier komme ich her. Also nationale Streit. Nun, und wo solltet ihr denken, dass ihr versuchen solltet zusammenzuhalten? Sie sind so zerteilt, so zertrennt. Und so war es auch in der Zeit, dass er kommen sollte, vor 2000 Jahren, als die Welt dabei war, auseinanderzufallen. Und sie ist auch heute dabei, auseinanderzufallen, unter den gleichen Umständen. Und dann die Verdorbenheit der Gemeinde. Oh, diese religiöse Verdorbenheit. Es ist so lächerlich, diese Welt nach 2000 Jahren Bibel mit dem Heiligen Geist auf Erde zu sehen. Und heute fällt sie auseinander, genauso schlecht, wie sie vor 2000 Jahren war. Religiöse Verdorbenheit. Die Politik ist in die Religion eingegangen und die Religion in die Politik hinein. Und solch eine furchtbare Sache, solch einen Zustand zu sehen. Ich weiß, es ist es. Du sagst, Bruder Branham, du solltest hier in dieser Weihnachtszeit uns nicht solch ein Bild vormalen. Du solltest die Wahrheit wissen. Ja, das ist, was du wissen solltest. Nun, wie kannst du? Gott wird segnen, aber diese Segnungen müssen unter bestimmte Umstände kommen. Und bestimmte Bedingungen musst du erfüllen. Und wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst, dann haben die Segnungen und Verheißungen Gottes keine Auswirkung auf dich. Gott verhieß Israel zu begegnen, solange wie sie diese feierliche Feste um diese Dinge abhielten, mit Heiligkeit und Ernst. Gott begegnete sie. Aber wenn sie fingen dann an, einfach ein Familienritual davon zu machen. Und dann lehnte Gott es ab, es nochmals zu tun. Er sagte, dass sie in seinem Gesicht stanken. Und so ist es das Gleiche heute. Wir müssen zurückgehen zu dem, was die Wahrheit der Sache ist. Also politische Streit in den Kirche oder Gemeinde. Und wir stehen heutzutage mit ungefähr 900 verschiedenen Denominationen im Christentum. Und jeder bekämpft den anderen. Gut, das ist also so schlecht war es nicht, als er kam. Also da gab es nur 4 oder 5 Richtungen, Pharisäers und Sadduzäers und so weiter, aber jetzt haben wir 900 und etwas. Nun, es ist in einem schlechteren Zustand zu diesem Weihnachten, als es war vor 1900 Jahren zu Weihnachten. Es ist jetzt ein schlechterer Zustand, Denominationsstreit. Und was hat dies alles verursacht, Freund? Es ist, weil die Politik hat die Stelle des Heiligen Geistes eingenommen. Der Heilige Geist möchte das Wort Gottes nehmen und die Gemeinde zum Sieg führen. Aber Bildungsprogramme und politische Programme, also Glaubensbekenntnis und Denominationen, haben es in 900 verschiedene Richtungen geführt. So, die Gemeinde hat das, was sie Gemeinde nennen. Also ich meine nicht die echte Gemeinde. Sie leuchtet immer noch weiter und sie bleibt immer das Gleiche. Aber was so Gemeinde genannt wird in der Welt, das scheint also, das ist dieses Gerüst, das die ganze Welt zusammenhält, das sozusagen verknüpft ist heute und die Moral und die Dinge der Welt, oder es hat verknüpft die Moral und die Dinge der Welt damit und ist verdorben. Und ihre Struktur ist faul. Und die Termiten von Selbstsucht haben das Fundament unter ihnen weggefressen. Das ist ganz bestimmt die Wahrheit. Nun sind wir gerade in diesem Zustand, wovon er gesagt hat, dass wir sein würden, in 2. Timotheus 3, dass wir hochmütig sein würden, aufgeblasen, das Vergnügen mehr lieben als Gott und so weiter. Dann, wir sehen die Politik in dem Zustand, wo sie drin sind, in diesen Nationen, und wir sehen auch die Gemeinde in ihrer Verdorbenheit, in ihren Denominationen. Und doch möchten wir, dass Gott zu uns kommt in diese Dinge. Gott wird nicht in diese Gosse zu uns kommen, unter diese Dinge. Wir möchten, dass er zu uns herkommt. Aber er wird das nicht tun. Er ist heilig und er weiß schon, was das Beste ist. Und wenn wir rufen, dann antwortet er uns. Und wenn er dann die Antwort sendet, lehnen wir sie ab. Wir möchten es so, wie wir es wünschen. Und wir versuchen, Gott zu bekommen, um uns selbst zu versuchen zu retten, durch die Sache, die er uns bewiesen hat. Also Gemeinde, bitte hört zu. Also gerade die Sache, wovon auf göttliche Weise bewiesen ist an uns, dass es so verdorben ist, doch schauen wir nach dem System aus, um uns zu retten. Aber zurück zum Worte. Das ist, was der Messias sagen würde. Und nun, aber wir schauen nach Politik. Wir versuchen durch die Nationen und wir versuchen es durch die Politik. Also, und die Gemeinde möchte, dass unsere Welt gerettet wird. Also die Gemeinde wird durch die Politik. Und diese Ereignisse, diese Episode hat die Welt immer wieder getroffen. Seit der Zeit von Moses. Immer das gleiche Ding, dass die Politik versucht zu herrschen. Und es ist verdorben. Es gibt gar keine Möglichkeit, worauf ein Mensch das tun kann. Denn es gibt nichts Gutes in einem Menschen. Sowieso nicht. Und das ist der Grund, dass er sterben muss. Und wenn wir diese Welt in diesem Zustand sehen, dass er auseinander scheint zu fallen, in jedem Zeitalter, wenn die Welt in diesen Zustand hineinkommt, dann beten die Menschen. Oh, sogar der Präsident ruft auf dazu. Was war es? 10 Minuten oder eine Stunde oder so irgendetwas zum Gebet. Aber es wird nichts Gutes bewirken. Was wir brauchen, ist nicht beten, aber Bekehrung, Umkehrung. Davon weggehe, es verlasse, kommt zurück zu Gott. Ich würde meine Trostliebe bauen auf dem Wort Gottes und die Taufe des Heiligen Geistes, die Gegenwart Christi, dann auf alle Sicherheit, die Politik oder Kirche dir je geben könnte. Gewiss, weil ich weiß, dass das stehen, dass das bleiben wird. Wenn wir sogar keine Nation haben würden, würden wir besser dran sein. Dann würden wir einfach die Nation Gottes haben, Gottes Königreich. Gott antwortet immer und sendet ihnen immer Erleichterung, aber sie wollen es nicht empfangen. Gott antwortet zu jeder Zeit, wenn die Nation in diese Art von Zustand hineinkommt. Wenn die Welt, lieber gesagt, in diesen Zustand hineinkommt, auseinanderfällt, dann antwortet Gott immer ihre Gebete, sendet ihnen einen Prophet oder so irgendetwas, irgendein mächtiger Prophet, um es zu verurteilen. Aber sie wollen nicht auf ihn horchen. Und was tun sie? Sie tun ihn in ein Grab. Jesus sagte, wer von eure Väter hat die Propheten nicht da draußen in ein Grab hineingesteckt und dann es weiß gemacht und weiß getüncht und dann ihre Gräber gebaut? Ihr seid es, die sie da hineingetan habt. Das ist richtig. Wer von euch? Sie rief um Hilfe. Gott sandte ihnen Hilfe. Und sie verwarfen es. Dann, wer soll getadelt werden? Gott oder die Menschen? Die Menschen sind zu tadeln, ganz bestimmt. Als Jesus geboren wurde, wie ich sagte, war jene Welt dabei auseinanderzufallen. Sie wurde kontrolliert durch Politik und die Politik war verdorben in jenen Tagen. Die Staatskirche war verdorben. Die Römer und die Griechen schauten nach einem gesalbten Messias aus. Die Griechen und die Römer hatten wahrscheinlich das beste Teil der Welt und sie bekämpften sich gegeneinander und untereinander. Und nun schauten sie nach irgendeinem gesalbten Messias aus, der kommen sollte. Und die Juden, die möchten, dass ein Messias kommen sollte. Und die Römer schauten nach irgendein großer Politiker aus, der in Rom aufstehen sollte und die Griechen übernehmen sollte oder einnehmen sollte und ihnen sagen sollte, wie sie das tun sollten. Und Rom würde dann die Welt beherrschen. Aber die Griechen wollten auch, dass ein großer Politiker aufstehen sollte, ein gesalbter Politiker, ein Messias, der sagen würde, wir werden die Römer und die Juden einnehmen und den Rest von denen. Seht ihr, das ist es, wo sie nach Ausschau hielten. Wenn das nicht das Bild von heute ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Richtig. Die Politiker wollten einen gesalbten Messias und die Juden schauten nach einem Messias aus und sie wollten einen, der kommen würde, nicht so, wie sie das hatten. Sie wollten einen General, der hineinkommen würde und der dann sowohl die Römer als die Griechen von der Erde wegtreten würde für sie. Und das ist diese Art von Messias, die sie sich wünschte. Und sie betete um diese Art von Messias. Die Römer sagte, sende uns einen. Lasst uns irgendjemand wählen, der ein gesalbter Mann ist. Ein Mann, der Verständnis hat. Also ein Zauberer in Politik. Und er wird genau die richtige Strategie wissen, um die Griechen einzunehmen, der Rest von der Welt. Und der Rest von der Welt rief auch, sende uns irgendjemand, der so gesalbt sein wird mit einem Geniusverstand, dass er wissen wird, wie man den Rest von der Welt einnimmt, übernimmt. Nun, wenn das nicht das Bild von der Welt heute ist, dann weiß ich es nicht. Und die Gemeinde ruft, sende unseren General, dass der herunterkommt. Einer, der jeder von uns bewaffnen wird. Und einer, der weiß, wie man das Schwert gebraucht und uns die Strategie sagt. Und dann werden wir die Römer und die Griechen und den Rest von denen von der Erde verschwinden lassen. Und das ist, was sie möchten. Herrschen. Das ist die Kraft. Und es ist genau das Gleiche, was wir heutzutage in den Gemeinden finden. Ihr Methodisten, ihr schaut nach einem Messias aus. Was für ein Messias? Nicht derjenige, den Gott euch senden möchte. Ihr Baptisten, ihr schaut nach einem Messias aus. Ihr Pfingstgemeinde, ihr schaut nach einem aus. Ihr Einheitsleute, ihr schaut nach einem aus. Das ist richtig. Aber nach wem schaut ihr aus? Nach dem Gleiche, wonach die politische Welt Ausschau hält. Nach irgendein großer mathematischer Genius, irgendein großer Gelehrter mit einem Doktorstitel, dass der in eure Gemeinde hineinkommt und dass der alle die andere Denominationen dann unschädlich machen wird und es alles eures wird. Irgendein Mann, der ganz gut ist im Abwerben, dass er die ganze Sache übernehmen kann. Sie rufen um einen Messias hier in dieser Weihnachtszeit. Oh, und was bekamen sie? Ja, sie wollten es. Sie wollten es alles übernehmen. Die Welt möchte es heute übernehmen. Die Gemeinde möchte es übernehmen. Möchte jede Denomination übernehmen. Aber schau, was Gott ihnen gab. Sie möchte ein Genius in militärischen Sachen. Sie möchte ein Genius auf wissenschaftlichem Gebiet. Aber Gott gab ihnen ein Lamm, ein Baby. Was ein Kontrast. Denkst du, dass sie dieses weinende Kind annehmen werde? Aber das ist, was sie brauchte. Gott gab ihnen in Übereinstimmung mit ihren Nöten. Bestimmt. Sie bekamen ein Baby, obwohl sie ein General sich wünschten. Aber sie bekamen ein Baby, sanftmütig und gering. Obwohl Gott ihre Nöte kennt. Er kam nie, um ein nationaler oder ein Kirchenpolitiker zu sein. Und wenn der Messias heute kommen würde, dann würde er nicht ein staatlicher oder nationaler oder kirchlicher Politiker sein. Wenn wir um solch eine Person rufen, Gott wird uns Befreiung senden, aber wir müssen es empfangen, so wie er es uns sendet. Und das tat sie nicht. Sie möchte das nicht. Und so ist heute. General wünschten. Aber sie habe ein Baby bekommen. Sanftmütig und gering, obwohl Gott ihre Nöte kennt. Er kam nicht, um ein nationaler oder staatlicher oder ein kirchlicher Politiker zu sein. Und wenn der Messias heute kommen würde, dann würde er auch nicht ein staatlicher oder kirchlicher Politiker sein. Und wenn wir auch um solch eine Person rufen, wird Gott uns Befreiung senden, aber wir haben es so zu empfangen, wie er es uns sendet. Und sie haben es nicht getan. Also sie wollte es nicht in der Weise. Die Gemeinde ruft heutzutage, o himmlischer Vater, willst du uns bitte Jesus senden? Willst du uns bitte? Und wenn dann der Heilige Geist anfängt, hinein zu bewegen, oh, das ist, wir wollen das, seht ihr, gut, oh, nein, wir möchten nicht, dass dieser Mann über uns herrscht. Oh nein, das möchte ich nicht hören. Nein, das könnte ich nicht annehmen. Meine Denomination wird das nicht glauben. Dann wollt ihr ja einen Messias nicht. Also ihr wollt die Salbung nicht. Wenn Gott einen Messias sandte, dann wird er genau Wort für Wort die Bibel sein. Genau, was er auch das erste Mal war. Der Schrei der Welt. Wenn wir Politiker sehen und wie alles andere versucht, das Leben der Gemeinde auszudrücken und wir rufen und Gott sendet es uns und dann lehnen wir es ab, das ist richtig. Also wir möchten das nicht. Nein, es muss sich decken mit unserem Denominationsglaube, sonst möchten wir es nicht empfangen. Nun seht ihr nun, was richtig Weihnacht, also die Menschen möchten es nicht. Sie möchten es nicht so, wie Gott es gesandt hat. Sie schauen nach etwas aus, aber das wollen sie nicht. Nun, Gott sandte ihn. Also an dem Tag, dass sie riefen. Und wohl nicht ein militärisches Genius und auch nicht irgendein General, der herabkommt, mit einer ganzen Armee und mit einem übernatürlichen Schwert oder Speer, dass er so richtig auf Rom und Griechen und den Griechen einrennen konnte und dass sie alle im Meer ertrunken werden. Nein, er sandte ihnen etwas. Er sagte, En dat eerst toen werden wie er staat in de tijd van Mozes. Als sie es damals brauchten. Aber er sandte ihnen dann ein Heiland, und das wollte sie nicht in der Weise. Sie dachte also, dass sie gerettet waren, seht ihr? Und so ist es heute auch mit den Gemeinden. Wir finden in dieser Weihnachtszeit, mit allem, was mit Weihnachten so rumhängt, also mit St. Nikolaus und alle diese heidnische Gewohnheiten, dass sowohl die katholische als die protestantische Kirche tun damit, sie sind beide so verdorben, wie sie nur sein können. Und Gott sendet ihnen ein Heiland. Was? Zurück zu dem Wort. Er sendet ihnen den Heiligen Geist, das ist Gottes Messias und sein Gesalbter, um seine Gemeinde zu salben und zurückzusenden zu den Worten. Denkt ihr, dass sie das wollen? Nein, mein Herr, das wollen sie nicht. Sie lehnen das ab, wie sie das schon immer getan haben. Er sendet ein Heiland. Aber was sendet er dann als Heiland? Also hier möchte ich ein bisschen was dazwischen fügen. Also es gibt hier vorherbestimmte Menschen, die werden das empfangen können, aufnehmen können. Also damals, als er das erste Mal kam, also so wird es auch sein beim zweiten Kommen. Also nun, ohne Rücksicht darauf, was die Kirchenwelt sich hierfür Gedanken macht, also er wird ihn nicht umsonst senden. Irgendjemand wird es empfangen. Irgendjemand wird es bekommen, das ist alles. Aber nicht die politische Welt oder die politische Kirche oder was es ist. Aber wenn du rausschreist, Gott sendet es. Irgendjemand geht, irgendjemand kommt, irgendjemand wird es empfangen. Das ist richtig. Er sandte ein Heiland, nicht um die Nationen zu zertreten, wie wir es heute denken würden, dass wir einen Mann brauchen, der aufsteht. Amerika möchte einen Mann, der Russland schlägt. Also bis das nichts übrig ist. Russland möchte einen Mann, der den Rest von dieser Welt schlägt und sie alle zum Mond führt. Aber Gott sendet uns Friede, Gott sendet uns Hoffnung. Aber wir wollen das nicht. Oh, sagen sie, wir können Frieden haben, wenn die Nationen Frieden wollen, gewiss. Und sie denken, dass sie es haben können, wenn die Vereinten Nationen zusammengekommen sind. Nun, die Vereinten Nationen sind weit davon entfernt. Der Friede, der diese Welt heutzutage bekommen hat, ist wie ein Gummimelon, der in der Luft treibt. Nur ein bisschen Wind kann es schon überall hinführen, gewiss. Irgendeine kleine Änderung der Politik schaukelt es schon von der einen Seite zu der anderen. Man kann in den Vereinten Nationen kein Gebet sprechen, schon deswegen nicht, weil man sonst die Gefühle von irgendjemand verletzt, der überhaupt nicht an Gott glaubt. Und das soll stabilisieren, ist nicht so? Einfach eine Verpuffung. Und noch eine andere Sache, ein Ballon wird auch zu irgendeiner Zeit auseinanderfliegen. Amen. Und das ist auch diese sogenannte Friede dieser Welt durch die Vereinten Nationen und so weiter. Wird auseinanderfliegen, richtig. Da gibt's kein Friede drin. Man kann keinen Frieden finden durch menschengemachte Errungenschaften. Ist einfach nicht drin. Wird von jedem Wind hin und her geführt. Und die Gemeinde möchte ein. Sie möchten, also ihre Friede ist hin und her bewegt durch jeden Wind der Lehre. Alles treibt es herum. Einer von denen sagt, oh, ich denke, alles, was wir zu tun haben, du denkst, du hast dir gar keine Gedanken zu machen. Gott hat schon seine Gedanken alle zum Ausdruck gebracht. Du hast gar kein Recht, um zu denken. Lass diese Gedanken, die in Christo waren, in dir sein. Und er hat nur die Dinge vorgehabt und den Wille Gottes getan. Er sagte, wenn ich nicht die Werke tue, die Werke Gottes tue, dann glaubt mich nicht. Seht ihr? Also du hast dir gar keine Gedanken aufkommen zu lassen. Er ist derjenige, der das Denken tut. Lass seine Gedanken in dir sein. Und dann wirst du auch immer gleich denken, denn das ist sein Wort. Wie kannst du da überhaupt anders denken? Er hat seine Gedanken schon zum Ausdruck gebracht, uns gegenüber. Aber wir möchten selbst denken und sagen, ich denke, sie sollten jenes tun oder dieses tun. Ich fuhr mit einer teuren alten Seele gestern, um zu beten für ein krankes Kind. Und als wir zu diesem kranken Kind kamen, wollte die Familie nicht, dass wir für das Kind beteten. Also es war nur die Idee eines Menschen gewesen. Wie es auch sei, unterwegs dorthin sagte die Dame, eine alte Dame, ungefähr 81 Jahre alt, klug, eine brillante Frau, sehr nett, aber sie sagte, ich denke, was stattfinden sollte, siehst du, ich denke. Und dass alle Kirchen, Gemeinden sollten zusammenkommen und eins sein. Aber das ist genau, was der Teufel denkt. Aber Gott möchte eine Trennung von seiner Gemeinde, von diesen Dingen dieser Welt. Er möchte, dass sie nicht vermischt ist mit Kirchenpolitik, siehst du? Und was, wenn Gott einen Messias zu dieser Welt sendet? Dann hat diese Dame nur die Gedanken der Welt gedacht. Was, wenn die Weltrat der Kirche, die Gemeinschaft der Kirche, genau die gleiche Gedanken hegt? Was, wenn der Weltrat der Kirche genau diese gleiche Ziele vorhat, also genau diese gleiche Gedanken entwickelt? Ist das richtig? Gut, dann hat diese Dame nur die Gedanken dieser Welt zum Ausdruck gebracht. Aber hier gibt es Gottes Gedanke in der Bibel. Und wir haben kein Recht, anders als das es zu nehmen. Das sind Gottes Gedanke zu uns gegenüber zum Ausdruck gebracht. Also wir sehen, dass die ganze Welt bricht auseinander. Und wir rufen dann um irgendetwas. Nun lasst uns das empfangen. Nun, wenn sie es empfangen und es versucht, uns zur Politik hinzuführen, also dann ist das genau das, was uns verdirbt. Ich habe hier ein bisschen etwas unsere nationale Führer von der christlichen Geschäftsleute zu sagen. Es ist eine feine Gruppe von Leuten. Aber wenn sie anfangen, in eine falsche Richtung zu gehen, dann werden sie zu Pulver werden, genau wie die anderen und auch eine Denomination werden. Und ich möchte, dass ihr für mich betet und auch für diesen Mann betet. Ich muss hingehen, ich habe eine Vision des Herrn für ihn, seht ihr? Und wenn sie sich nicht umwenden, wenn sie so weitergehen, dann werden sie eine Organisation werden. Und wenn sie das tun, dann ist Gott mit ihnen durch. Das ist richtig. Siehst du, Menschen können nicht zusammenkommen, ohne zu versuchen, ihre eigene Idee zu haben. Und das ist der Grund, dass Gott den Einzelnen nimmt. Siehst du, Gott hat keinen Umgang, hat niemals Umgang mit einer Denomination. Keine Stelle in der Geschichte gibt es, wo er das je gemacht hat. Er hat immer Umgang mit einzelnen Personen, mit einem Mann. Das ist richtig. Und wir versuchen, eine Gruppe von Menschen zusammenzubekommen und dann sagen wir, das ist so und das ist so und so weiter. Und gleich schon weißt du, dass große, kluge, brillante Menschen mit brillanten Gedanken, diese Riese, die der Teufel hereinsendet, also die kommen hinein und sagen, gut, es sollte so sein, ich kann es euch beweisen. Es tut gar nichts zur Sache, was du beweisen kannst. Wenn es im Widerspruch steht mit den Worten, dann bleib davon weg, das ist richtig. Also umhergetrieben von jeder Wind der Lehre, irgendwo hingeblasen und zu jeder Zeit aufgeblasen, das ist wahr. Russland heutzutage schaut nach einem gesalbten Messias aus. Wonach schauen sie eigentlich aus? Was wohl, wenn Gott ihnen einen gesalbten Messias sendet, ein Lamm, wie er das auch vor 1900 Jahren getan hat? Dann würde es ihn genauso loswerden wollen, wie Herodes das getan hat. Sie würde das Beste versuchen zu tun, um ihn loszuwerden. Was wohl? Was ist eigentlich Russlands Meinung von einem Messias? Sie wollen eine Wissenschaft. Sie möchte eine gesalbte Wissenschaft, ein Wissenschaftler, ein Genius, der die Welt für sie überwinden kann, der sie alle schlagen kann, die andere und als Erste zum Mond kommen kann, also der auch noch der Weltraum überwinden kann, der sie hinter den Sternen führen kann. Und das ist diese Art von Messias, wonach Russland Ausschau hält. Oh Gott, nun hör gut zu. Wir sind jetzt wieder in der Weihnachtszeit. Was wo, wenn sie den bekommen würde, dann schau mal die andere Seite an. Wohin würde der Rest von den Menschen kommen, die Gott auch geschaffen hat? Siehst du? Siehst du, Gott weiß, was wir brauchen, eben nicht, was wir wünschen, was wir wollen. Nun studiere dieses. Was, wenn Russland ihr Gesalbte bekommt? Nun, sie würden ein Lamm nicht empfangen. Nein, nein, sie würde überhaupt keinen empfangen. Nein, mein Herr, das möchte sie nicht. Und das ist alles, was dazu zu sagen ist. Sie wollen es einfach nicht. Sie wollen auch nichts so etwas. Sie möchte einen gesalbten Messias. Nun, Messias bedeutet ein Gesalbter. So dann, sie möchte ein Gesalbter. Aber ein gesalbter Wissenschaftler, ein Genius, der die Atome nehmen kann und sie spalten kann, der den Weltraum besiegen kann, der Russland zum Mond führen kann und dann, wenn sie zurückschaue, sich selbst auf die Brust klopfen kann und sage, nun, der Rest der Welt, ihr seid bloß Hunden und ihr sollt uns dienen. Das ist es, das ist, was Russland will. Oh ja, mein Herr. Und wisst ihr, die ganze Welt ruft, Deutschland hat auch um einen gerufen, noch nicht so lange her. Und sie haben den bekommen. Und schau, was sie damit bekommen haben. Siehst du? Also, ihr versteht schon, nicht? Also, sie haben einen Hitler gehabt. Und was haben sie sich selbst besorgt? Ein Chaos. Und das ist, was diesen gesalbten Messias bringen. Wenn du Gottes Messias verwirfst. Und wann haben sie das getan? Als die Pfingstsegnung Russland oder Deutschland traf, verwarfen sie die Botschaft. Sie lachte sie aus und steckte sie ins Gefängnis. Und was taten sie? Sie verwarfen das Kreuz und sie bekamen ein doppeltes Kreuz, das Hakenkreuz. Ja, und du empfangst dann keine Barmherzigkeit. Dann ist nichts anderes danach übrig als Gericht. Das ist wahr, Freunde. Nun schau, wo sie heute sind. Seht ihr, habt es bemerkt? Sie haben nirgends Mitgliedschaft. Sie sind einfach ein zerbrochenes Volk. Sie haben den falschen Messias angenommen. Und wenn Russland so eine bekommen würde, also es tut dann nicht zur Sache, wie sehr sie ihr Genius aufnehmen würde, es würde genau das gleiche bewirken, dabei herauskommen. Es würde das ganze Land zerstören, seht ihr? Indien möchte auch ein Gesalbter. Also sie möchte auch einen Messias. Nun bedenke, das Wort Messias bedeutet ein Gesalbter. Sie möchte einen Gesalbter. Und was möchten sie eigentlich? Sie möchte einen, der ihnen zu essen gibt. Und ihnen etwas gibt zum Essen. Und sie bekleidet. Ohne dass sie dafür zu arbeiten brauchen. Also dass sie nur hin und her durch die Straßen gehen können und es an alle Seiten rauswerfen können, da siehst du es. Sie möchte nicht arbeiten, sie möchte nur betteln. Sie möchte also irgendeine Art von heiligen Mann, der da aufsteht, der einfach die Gipfel von den Bäumen schütteln kann, dass es Brot und Fleisch und alle diese Dinge von oben herunterkommen. Und dass sie dann nur sitzen brauchen und essen und schlafen den Rest des Tages. Und dass sie aufstehen können und die beste Kleidung haben, das ist eben diese Art von Messias, die Indien sich wünscht. Russland möchte ein wissenschaftlicher Genius als ihr gesalbter Messias zu Weihnachten. Und das ist, was sie möchte. Indien möchte einen Messias, der ihnen Essen geben kann und sie kleiden kann, ohne dass sie dafür zu arbeiten brauchen. Aber Amerika, was wollt ihr eigentlich? Was ist eure Meinung, Amerika? Ihr ruft auch um einen Messias. Und ich weiß, dieses wird jetzt auf Tonband aufgenommen. Ihr ruft auch um einen Messias. Und was wollt ihr? Ihr habt bekommen, was ihr wollt. Ihr möchtet ein Politiker und ihr habt den. Und nun, was werdet ihr damit tun? Also, er wird euch das Fell abziehen. Das ist genau, was geschehen wird. Also, er wird euch zum Grabe senden. Und ihr habt das gewollt, dass ihr habt euer Wunsch bekommen. Und nun, was werdet ihr damit tun? Sie sind jetzt in eure Hände, diese moderne Ahab und Isabel. Gerade die Sache, warum ihr hierher kamt, um Freiheit zu haben, darin habt ihr euch wieder zurückgebracht. Aber das ist, was ihr wolltet. Ihr wolltet irgendein Ricky mit einem kurzen Haarschnitt, ein moderner Elvis unseres Tages und den habt ihr bekommen. Ihr möchtet einen klugen, gebildeten Politiker mit einem Geniusverstand, ihr habt den. Und wie habt ihr den bekommen? Durch eine betrügerische Wahlmaschine. Dadurch wurde er hereingebracht und habt den Augen von den guten Leuten zugedrückt. Ich bin noch Demokrat, noch Republikaner. Ich bin ein Christ, seht ihr? Beide Seiten sind faul. Aber wenn der eine Mann wenigstens noch die Gedanken und die Hoffnungen vom Christentum an der einen Seite darlegt und dann wendet ihr euch um,
Und ihr manipuliert diese Maschine, um was zu tun? Um ein Genius zu wählen, den ihr euch wollt. Ja, und wie habt ihr das getan? Ihr habt ihn vor den Fernsehen gebracht, es verbreitet durchs ganze Land. Oh, und ihr habt versucht, diese geistige Kräfte zwischen die zwei Präsidenten, die gewählt werden sollte, auf die Probe zu stellen. Und ihr habt den gewählt, wovon ihr gedacht habt, dass ihr Geniusverstand hatte, also der beste Verstand. Und nun, und ihr habt nicht geschaut, was hinter ihm steckt. Und nun seht ihr, was ihr euch da eingehandelt habt. Also in Wirklichkeit, ihr habt billig eingekauft und nun seht ihr, was ihr gekauft habt. Oh, 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 es ist wieder Weihnachten. Ja, Amerika hat sein Messias. Und was werdet ihr mit ihm tun? Also passt nur auf, was er mit euch tut. Und denkt nur dran, genau wie Hitler es mit Deutschland getan hat. Denkt nur dran, haltet das in eure Gedanken fest, es wird auf Tonband aufgenommen. Ja, also ihr werdet es schon bekommen. Und doch, es gab genug von diesen Erweckungen, die durch das Land gegangen sind. Genug anständige Leute sind übrig geblieben, die gottesfürchtig denken. Die Sache schon geschafft hätten, wenn es nur ein bisschen länger gedauert hätte, ein bisschen länger angehalten hätte. Aber ihr habt euch selbst durch eure Mechanik eine Maschine erfunden, der diese Stimmbetrug begehen konnte. Und eure eigenen Nachrichten, eure eigenen Zeitungen haben das verbreitet durchs ganze Land und ihr habt nichts unternommen, um die Sache gerade zu biegen. Aber jetzt habt ihr es. Und das ist eben diese Art von Messias, die ihr euch gewählt habt, gewünscht habt. Und so, ich denke, sie werden jetzt wohl zur Ruhe kommen. Sie haben jetzt ihr Genius, ein Verstand, gewiss ganz klug und hochgebildet. Und ihr wisst sehr gut Bescheid über die Lehre unseres Herrn, dass die schlechten Leute von dem Tage, von jenem Tag sind immer die kluge Leute. Wisst ihr nicht, dass es keine Leute waren, die Wissenschaftler wurden und Genius wurden, während Gottes Volk Schafhirten war und so weiter, direkt bis zur Zerstörung hin? Und es waren diese demütige Landbauer und so weiter, die gerettet wurden in der Arche. Und der Genius wurde zerstört. Wisst ihr nicht, dass Jesus sagte, die Kinder von diesen Tagen, von dieser Welt, sind klüger und weiser als die Kinder von dem Königreich? Warum? Sie sind Lämmer und sie brauchen einen Führer. Aber sie versuchen, ihr Führer durch Intellekt zu wählen. Das tun die Kluge. Aber der Demütige wählt sein Führer und das ist der Heilige Geist. Und das ist genau auch, was die Gemeinde getan hat. Sie haben diese Demnationsriesen gewählt. Und während der echte Leib Christi wählt den Heiligen Geist und sein Wort. Also, es hängt alles davon ab, von was du dich führen lässt. Ein Lamm muss geführt werden. Und dahin sind wir jetzt eben gekommen. Nun, sie haben ihr Messias, ihr gesalbte Ausbilder, klug, brillant. Oh, es ist nie ein Präsident aufgestanden, der so klug ist wie dieser Mann. Und nun, er stand da und er hat, nun, ich denke heute, oder heute Abend oder irgendeine Zeit von ein paar Tagen, da hörte ich, wie es über dem Radio kam und sie haben ihn einfach jede Frage gestellt, die du dir noch wünschst. Gewiss, einfach eine gebildete Maschine und darin hat Amerika sein Vertrauen. Nun, lasst uns sehen, wo du damit hinkommst. Amerika, du hast die Botschaft Christi verworfen. Du hast den Heiligen Geist verworfen, der vor euch bestätigt wurde, sogar in eure Regierungsgebäude, wo die Kraft Christi sich selbst zeigte, die die Gedanken des Menschen kannte. Er konnte die Kranke heilen und die geheime Stelle des Herzens entdecken und genau das tun, was Gott sagt, dass er tun will in diesen letzten Tagen. Und ihr habt es abgelehnt. Es war euch nicht poliert genug. Es war halt in eine Krippe geboren. Es stank der Nation. Und bedenke, eure Politik und eure Kirchlichkeit stinkt vor Gott auch. Gott liebt dieses liebliche Geruch, dieses liebliche Wohlgeruch der Demut. Die Gemeinde will das nicht. Das ist eine falsche Demut. Gott möchte echte Demut. Und das ist, was er liebt. Nun, sie habe jetzt ihre Gebildete geriesen. Die Gemeinde möchte auch ein Messias. Und was möchte sie? Möchte ein Genius, ein Denominationssystem, ein Gesalbter, dass sie dadurch zu einer Stelle geführt werden. Also, lasst mir hier ein bisschen Zeit nehmen, so dass ihr ganz sicher seid, dass ihr das alles ausgedehnt erfasst. Die Gemeinde heute möchte ein gesalbter Genius, der eben alles so zurechtbiegen kann, dass sie in der Welt leben können, dass die Frau ihr Haar schneiden können und ihre Gesichter malen können und dass die Männer 4 oder 5 Mal verheiratet sein können und trotzdem Diakon sein können, dass sie eben alles tun können, was sie nur wollen und trotzdem das Bekenntnis ablegen können, dass sie ein Christ sind. Also, ihr werdet sowas bekommen. Ihr wollt Gottes Messias nicht, das gesalbte Wort, das Wort manifestiert, das Wort, das sich selbst hervorbringt. Ihr wollt das nicht. Gott hat es euch gesandt. Aber die Gemeinde möchte das nicht. Sie möchte ihr Glaubenssätze. Sie möchte ein Genius, der ihre Glaubenssätze so zurechtbiegen kann, dass jedermann davor beugt. Also, und ihr werdet das bekommen, das ist jetzt unterwegs und es wird eine ganze Menge Kinder dafür geben. Aber es wird ein Großvater aufstehen in einem von diesen Tagen, ein Pharao, der Josef nicht gekannt hat. Und das ist, was ihr wollt, das ist, was die Gemeinde, also ihr könnt schon es sehen an der Weise, wie sie handeln, jawohl, meine Herren, gerade so. Offenbarung 17 legt es deutlich aus, diese alte Hure und ihre Töchter, ganz genau. Und es wird alles zurückkommen zu Mama und ist jetzt schon in der Entwicklung unterwegs zu dieser Universalgemeinde. Und ihr werdet es ganz genau bekommen, ihr Denominationen, was ihr wollt.
Hört,
es wird dann geschehen. Und ich werde vielleicht dann nicht mehr da sein zu der Zeit. Aber die das nicht annehmen werden, wenn das Abendlicht anfängt zu fallen und es geht aus, dann schauen sie umher und dann sehen sie, dass sie durch ihre Denomination in irgendetwas hineingezogen werden. Und ihre Denomination hat es angenommen, um ihr Gesicht zu retten, was sie alle tun werden. Aber diese Menschen, die das System nicht wünschen, die Gottes System angenommen haben, der Heiligen Geist und das Wort, sie sagen, jener Mann muss doch Recht gehabt haben. Vielleicht ist es aber dann zu spät. Wir sehen, wie Episkopale, Presbyterianer, Baptisten und alles geht zu diese christlichen Geschäftsleute. Alles versucht, den Heiligen Geist zu suchen. Ja, sind die Menschen sich dann nicht klar darüber, dass das gerade die Stunde ist, dass der Bräutigam kommt? Wenn die törichte Jungfrau versuchen, Öl zu kaufen? Das ist es, wo Jesus sagte, dass der Bräutigam kam und hereinging und dass sie nicht hineingingen. Was ist los mit diesen Menschen? Sie reden da groß davon, obwohl die Bibel doch beweist, dass sie nicht hineingehen. Und während sie versuchen, dieses zu tun, kam der Bräutigam und sie wurde in die äußerste Dunkelheit geworfen. Was war es? Also, sie mögen vielleicht alle Arten von Sensationen gehabt haben, alle Arten von Aufmachungen und alle Arten von Bewegungen und die sogar so aussahen, als ob es der Beweis davon ist. Aber die Gemeinde ist dann versiegelt, hinein versiegelt und sie ist schon weg. Oh, das könnte Weissagung sein. Sie möchte etwas, wobei sie so leben können, wie sie nur wollen, und danach schaut die Gemeinde der Welt aus. Dass sie zu der größten Kirche gehen können in der Stadt, wo die ganzen Würdenträger von der Stadt auch zugehören, dass sie die höchste Turmspitze haben können auf dem Gebäude, dass sie das beste Orgel haben können, dass sie die Kirchenstühle haben können, und dass sie einen Prediger haben können, der nicht ein Wort zu ihnen sagt über diese Art und Weise, wie sie leben. Also wenn sie tanzen wollen und dann vielleicht auch verkleiden möchten, dass sie Hose tragen möchten, sie möchten da ihr Haar schneiden oder alle diese Dinge, sie möchten Zigarette rauchen oder einfach ein bisschen Geselligkeit trinken, was auch in der Kirche praktiziert wird, dieses moderne Trinken. Sie lehren sogar ihre Kinder zu trinken, natürlich nicht zu viel, also natürlich nicht unmäßig, rauchen, aber nicht unmäßig. Du kannst tragen, was du willst, aber eben halte dich selbst anständig, also wie du nur weißt zu tun. Oh, diese Heuchelei, dieser gesalbte Teufel, und das wird deinem Nation genannt, das wird Religion genannt, es ist vom Teufel. Zurück zu Christus und zu seinem Worte, rette dich von diesem verkehrten Geschlecht. Bekehret euch, bevor es zu spät ist, bekehret euch, und es könnte ja zu jeder Zeit sein. Wenn wir sehen, wie die törichte Jungfrau sich benehmen und dann zuschauen, dann sollten die Menschen vor Schrecken ihr Verstand verlieren. Aber stattdessen sagen sie, oh Gloria, ist das nicht wunderbar? Halleluja! Oh, wie weit können die Menschen noch kommen? In welchen Zustand können sie noch hineinkommen mit ihrem politischen Verstand? Mit ihrer modernen Auffassung wissen sie über Gott nicht mehr als ein Hottentott weiß von einer ägyptischen Nacht. Das ist richtig. Also eine theologische Auffassung oder irgendeine psychologische Sache. Und das wird ihnen dargereicht in der Weise von einem Glaubenssatz oder irgendetwas. Also, und Pfingsten ist auch verlaust damit, verzeih mir diesen Ausdruck. Eine ganze Menge von diesen Frauenprediger und so weiter sind die Wurzeln davon. Das ist richtig. Und da siehst du es. Tanzen, Rock'n'Roll, Bildung, und das ist diese Art von Gemeinde, die die Welt wünscht. Und das ist auch diese Art von Messias, die sie sich wünschen. Eine, der sie alle zusammen vereinigen kann. Und ihr werdet so eine bekommen, oh ja, der Geist wirkt schon unter den Kindern des Menschen, das ist richtig, die trotzdem Christentum bekennen, sie werde es bekommen. Gott sende ihnen, also sende uns in 1963, unterbricht den Satz, wenn Gott auf uns senden würde in 1963, diese gleiche Salbung, die er damals sandte am Anfang, dann würden wir sie genauso ablehnen, wie sie es damals getan haben. Weil wenn dieser gesalbte Messias zu der Gemeinde kommen würde, würde er der gleiche sein, wie der Bibel sagt, dass er war. Hebräer 13, Vers 8. Da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Und dann, wenn wir beten um einen Messias, einen Gesalbten, ja, wollen wir dann einen religiösen Politiker? Wollen wir ein militärisches Genius? Wollen wir einen gebildeten Wissenschaftler? Oder wollen wir ein Lamm? Möchtet ihr ein Lamm, das euch zurückbringt, das sich selbst nicht verherrlicht, aber zurückführt zum Worte? Zurück, eine, der euch die Wahrheit sagt, ohne Rücksicht darauf, was es ist, seht ihr, direkt dabei bleibt und dich danach ausrichtet? Nein, sie wollen das nicht. Wenn er heute kommen würde, würde er genauso sein, wie er damals war. Er würde genau bei dem Wort des Vaters bleiben. Und er möchte sicher sein, dass jedes Wort, was verheißen worden ist in der Bibel, auch manifestiert wird zu den Söhnen der Menschen. Das ganz genau. Jesus sagte, wer kann mich von einer Sünde überzeugen? Wer kann mich beschuldigen von einer Sünde, von Unglaube? Wenn alles, was der Vater gesagt hat, was ich tun würde, also wenn ich das nicht getan habe, dann sag mir, wo ich gefehlt habe. Amen. Sag mir, wo ich zu Gott kurz gekommen bin. Amen. Wisst ihr, Sünde ist Unglaube. Das ist richtig. Wir wissen das. Wer kann mir zeigen, wo ich das nicht erfüllt habe? Er sagte, jedes Wort des Vaters, das ich tun sollte. Wer kann sein Finger auf mich legen und sagen, ich habe es nicht getan? Wer? Dann warum lässt er mich nicht in Ruhe? Weil es war geweissagt worden, dass sie das nicht tun würde. Aber er würde das Wort des Vaters genauso halten, wie es damals beim ersten Mal getan hat. Er wird das genauso halten, weil er könnte es nicht ändern, weil es ist Gottes Wort. Denn das ist genau, was er ist. Er ist das Wort. Und er ist das Wort was? Er ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes nimmt und es offenbart. Und das ist genau, was Jesus Christus, als Gott, der Geist, der Vater, Fleisch wurde unter uns in der Form seines Sohnes, da nahm er das Wort Gottes und manifestierte es, zeigte es den Menschen. Und sie mochten diese Art nicht. Sie hatte ihre eigene Glaubenssätze, sie hatte ihre eigene Denomination. Und das war alles im Widerspruch mit ihrer Denomination. Und deshalb wollte sie es nicht empfangen. Und es würde heute genau das Gleiche tun oder sein. Wenn der Messias kommen würde, würde er die Dinge, die Gott hier verheißen hat, nehmen und in dieser Bibel und würde sie vor den Söhnen der Menschen manifestieren. Und jede Denomination würde ihn ablehnen. Nein, sie möchte das nicht. Sie möchte damit nichts zu tun haben. Aber das ist es, was Gott senden würde. Wenn er ihnen irgendetwas sendet, dann würde es das sein. Und dann würde sie es verurteilen und sie würde die gleiche Verurteilung über sich bringen, über diesem Geschlecht von Menschen, wie auch die Juden das damals getan haben, an ihrem Tag und die anderen. Jawohl. Wisst ihr, was er tun würde, wenn der Messias kommen würde in 1963? Wisst ihr, was er tun würde? Er würde jede Denomination, den wir haben, zerreißen. Er würde das alles, die ganze Sache, herunterreißen. Gut, sie würde dann sagen, ja, was hat er dann auszusetzen an Dr. So und So und Dr. So und So? Er würde aber sagen, ihr seid von eurem Vater den Teufel. Und seine Werke tut ihr. Genau, das ist, was er sagen würde. Er würde da nicht lang herumreden in irgendeiner Weise mit ihm. Er hat es am Anfang nicht getan und er ist der gleiche heute, wie er damals war. Alles, was im Widerspruch ist mit dem Worte, er würde das mit Namen nennen. Und er würde sagen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und seine Werke tut ihr. Ihr tut die Dinge, die im Widerspruch stehen mit seinem Worte. Das genau richtig. Und das messianische Zeichen würde ihm nachfolgen. Richtig. Und lass ihn nur aufstehen vor ihnen und sagen, habe ich nicht erfüllt das, was stattfinden sollte? Wer von euch kann mich von Unglauben beschuldigen, seht ihr? Sie werden aber versuchen, von ihm eine Marionette zu machen, ihn herumzuführen, von der einen Stelle zu der anderen. Wie auch die Pharisäer das getan haben, werde ihn herbringen, um ihnen irgendeine Unterhaltung zu besorgen und auch, dass viele Gäste zu ihnen kommen. Eben, um dann wieder zu beweisen, dass er kein Prophet ist. Ihr kennt ja die Geschichte, die ich da lehre. Seht ihr? Und sie würde genau das Gleiche heutzutage tun. Also, was er dann zusammenbringen kann für ihre Unterhaltung. Und sie würde das Gleiche tun. Und er würde gehen, Halleluja, er geht, denn wo immer er eingeladen wird, geht er hin. Obwohl er wusste, was diese Pharisäer taten, und er wusste auch, dass diese Pharisäer keine Verwendung für ihn hatte, er wusste, dass die Sache nicht einwandfrei war, dass die Pharisäer nichts mit ihm zu tun hatten und dass sie ihn hasste, und dieser alte Simon wollte, dass er herkam, so dass er eine Menge Leute zu seinem Haus bringen konnte. Aber er wusste es, er ging darauf ein. Und hat er ihm viel Aufmerksamkeit geschenkt? Es waren die Würdenträger, denen er Aufmerksamkeit schenkte. Er saß nur hinten und hatte ungewaschene Füße. Und genau das gleiche Ding würde es heute geben. Sie möchte Christus nicht. Sie möchte nicht Gottes Weise, seht ihr? Ja, Jesus würde sagen, ihr seid von eurem Vater den Teufel. Und diese Männer hielten die Gesetze und all diese Dinge, ihre Denomination und Glaubenssätze, bis auf die Buchstabe. Und sie wuschen ihre Töpfe und Jesus sagte, ihr habt eure Glaubenssätze genommen und damit Gottes Wort außer Wirkung gestellt durch eure Traditionen. Und in Hebräer 9, Vers 12, da heißt es, ich glaube, nein, Hebräer 9, Vers 12, glaube ich, ist es irgendwo dort, da drinnen, da heißt es, dass wenn wir gesäubert und begnadigt sind, wenn wir gereinigt sind von den toten fleischlichen Werken, und wenn wir durch und durch richtig begnadigt sind von unserer Sünde durch das Blut Jesu Christi, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein und wir sind tot nach fleischlichen Werken. Oh, ihr Pfingstgemeinde, warum habt ihr solch einen Fehler gemacht? Ihr Blinde fühlt die Blinde. Wisst ihr nicht, dass ihr vor 50 Jahren da rausgekommen seid? Und dass ihr diese Gruppe von Leuten direkt da wieder hineingezogen habt, könnt ihr das Wort des Herrn nicht hören? Ihr dürre Gebeine, was ist los mit euch? Wollt ihr dann den nicht empfangen, der euch gesandt worden ist? Sie wollte es damals nicht und sie wollte es heute auch nicht. Nun, was wisst ihr? Wieder seine Pläne und die Pläne der Welt, von der Denomination und Glaubensbekenntnissen, die zerbrechen, die fallen auseinander. Die Pläne von Menschen fallen auseinander. Gott hat uns niemals einen Glaubenssatz angeboten. Er hat uns niemals eine Denomination dargeboten. Ich möchte nur irgendjemand, der mir zeigt in der Bibel, wo er das getan hat. Ich kann euch schon zeigen, wo er gesagt hat, dass ihr es nicht tun sollt. Ihr zeigt mir also, wo er gesagt hat, dass er das tun würde. Du sagst dann, Bruder Branham, was hat Jesus dann den Menschen geboten? Ein Königreich. Halleluja. Und er ist der König der Heiligen, Herr der Herren. Er hat uns ein Königreich dargeboten. Nicht ein politisches Denominationssystem, aber ein Königreich. Und er sagte zu Pilatus, also Pilatus sagte, bist du der König der Juden? Er sagte, du hast es gesagt. Er sagte, wenn mein Königreich von dieser Welt sein würde, würde meine Männer für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist von oben. Und warum halten wir so zu diesen Dingen der Welt, wenn wir doch Kinder sind von dem Königreich, das oben ist? Also da ist irgendetwas falsch hier. Aber uns wurde kein System angeboten, also uns wurde keine Organisation angeboten, uns wurde keine politische Herrschaft über diese Welt angeboten, aber uns wurde ein Königreich der Sanftmut angeboten, so wie das Leben des Lammes in uns ist. Nicht von dieser Welt. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, ihr kleine Kinder, ihr seid nicht von dieser Welt. Ich bete, Vater, dass, so wie ich nicht von dieser Welt bin, dass sie auch nicht von dieser Welt sein möge. Seht ihr? Das ist, was Jesus für uns gebetet hat. Und doch wenden wir uns zurück und gehen weltliche Bindungen an und alle Arten, wo alle Arten von Menschen drinnen sind. Nun, ihr wisst, es gibt keine Gemeinde in der Welt, die nicht voll mit Heuchler ist. Und Jesus sagte, ihr sollt nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. So, warum geht ihr denn unter dem Joch von einer Organisation, wenn dir doch das Königreich Gottes dargeboten wird, worin ihr hineingeboren wird? Da gibt es gar kein Heuchler. Alle echte, reine Söhne und Töchter Gottes, die sein Wort glauben, von 1. Mose bis zur Offenbarung hin und dabei bleiben. Und dein Leben beweist es, und Gott bestätigt sein Wort dazu. Das ist der Messias, das ist die Frau von dem Messias. Und Gott hat da ein System eingerichtet von Lehrer, Prediger oder Hirten, Propheten und so weiter, um seine Messiasschaft gerade darin zu halten, nicht vermischt mit den Nationsglaubenssätze und Unkraut und alle diese Dinge von draußen, und seine Gemeinde rein zu halten, rein zu Christus und seinem Worte. Denkt ihr, dass die Gemeinde das aufnehmen wird? Sie wird es alle herauswerfen. Nein, sie möchte damit nichts zu tun haben. Sie möchte ihr eigenes politisches System. so wie die Vereinigte Staaten ihr Genius bekommen hat, so wird die Gemeinde auch sein ihr Genius bekommen. Sie werden ihn bekommen, ihr braucht bloß Acht drauf zu geben. Es ist ja schon unterwegs. Sie haben sich selbst das schon verwickelt. Aber wir haben ein Königreich. Und in diesem Königreich gibt es ewiges Leben. Kein Mitgliedschaft, aber ewiges Leben. Und es wird regiert durch einen ewigen König. Und ein ewiges Königreich voll mit ewigem Leben, kontrolliert durch einen ewigen König für ein ewiges Volk, das vorherbestimmt war von vorgrundlegend Welt. Für die, die er vorher gekannt hat, er gerufen hat, für die, die er gerufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hebräer 11, das ist richtig. Nun, es hängt alles davon ab, wonach du Ausschau hältst. Wenn du Abraham bist, dann schaust du nach dem Königreich aus. Ich kann euch das heute Morgen zeigen. Jawohl, mein Herr. Nun, ein ewiges Königreich, voll von ewigem Leben, kontrolliert durch einen ewigen König, durch sein ewiges Wort, zu oder für ein vorbestimmtes ewiges Volk. Da ist es. Warum? Es war immer schon. Und es wird immer so sein. Es hat niemals einen Anfang oder ein Ende. In dem Verstand Gottes war es, also auf es mit dem ewigen Gott war, er unterbrach diesen Satz. Und das Ziel Gottes, das Vorhaben Gottes, wird ausgeführt werden. So, diese Welt bricht auseinander. Lass sie auch auseinanderbrechen. Das ist schon richtig. Wird sowieso geschehen. Und das ist, was Micha hier sagte. Wovon redete hier Micha? Dass die Bergen werden umgeformt werden und werden wie Wachs zerfließen und gegossen werden, ausgegossen werden, wie ein Gletscher, also der hochspritzt, oder irgendein Geyser, lieber gesagt. Sie werden alle zerschmelzen und auseinanderbrechen, aber Jehova wird für immer bleiben. Denn alles Fleisch ist Gras. Und der Odem Gottes bläst darüber, ob es nun Blumen oder Gras ist oder wie schön es verwelkt. Aber das Wort Gottes bleibt für immer. In Jesaja 40 wurde von dem Kommen des Messias geweissagt. Und da heißt es so. Alle unsere Glaubenssätze, den Nationssystemen, Bilder, Ausbilder und Geniussen und alles andere werden umkommen. Aber das Wort Gottes wird für immer bleiben, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Tore der Hölle kann sie nicht überwinden. Wir sind in der Weihnachtszeit, und ich weiß nicht, oder ich verstehe nicht, dass es so spät werden kann. Also, ich weiß es einfach nicht mehr, wenn ich denke an die Not von dieser Stunde. Aber ich werde mich beeilen, jawohl. Und wir sind also geboren in das Königreich, in dieses Königreich hinein. Und wir Christen, die wir glauben und in diesem Königreich sind. Nun, hier in dem Hebräer, in dem Buch, da lasen wir vorher, denn wir empfangen ein Königreich. Also, wir empfangen nicht einen Glaubenssatz und nicht ein System. Wir empfangen ein Königreich, das unbeweglich ist. Die Welt bricht auseinander, das ist richtig. Und jede Politiker und jede Denomination und jede Gemeinde wird ein Stück auseinanderfallen. Aber wir empfangen ein Königreich, das unbeweglich ist. Denn wenn sie ihn verworfen habe, der sprach von dem Berg Sinai, und die Erde bebte unter seiner Stimme, wie viel mehr, wenn sie den verwerfe, dessen Wort vom Himmel spricht, von seinem Königreich, denn wir sind in einem Königreich, das unbeweglich ist. Amen. Alles, was außerhalb davon ist, also Gott sandte alles Mögliche, aber er machte es alles so zerbrechlich, dass es brechen würde. Und es ist in einem zerbrechlichen Zustand auf diese Weise und muss zerbrechen. Es ist alles zerbrechlich. Aber denke, das, was wir bekommen haben, dieses Königreich, ist solide, ist ganz fest. und alles andere wird zerfallen und dahingegeben werden. Kein Wunder, dass Eddie Pernod sagte, auf Christus diese festen Felsen stehe ich. Alle anderen Fundamenten sind sinkenden Sand. Ein Königreich, nicht ein politisches System, nicht ein politisches System, nicht ein kirchliches System, nicht ein Denominationssystem. Also, das werden alle Pharisäer und Doktors von dem Teufel. Aber wir empfangen ein Königreich, ein ewiger König, der das ewige Wort ist, der das ewige Leben ist, durch sein ewiges Wort zu seinem ewigen Volk, der ewiges, das ewiges Leben hat. Und wir sind Teilhaber davon. Oh, das ist die Sache. Nun, alles, was dich davon wegzieht, ist verkehrt. Ist ein falscher Messias, eine falsche Salbung. Oh, er sagte, der Bruder hat solch eine Salbung. Was für eine Salbung? Darum geht es. Hitler hat auch eine Salbung. Khrushchev hat auch eine. Papst Pius hat eine. Und was für eine Salbung hast du? Wenn es nicht die Salbung mit diesem Wort ist und jedes Wort auf die Wahrheit bestätigt, dann lass die Sache liegen. Ist falsch. Wenn es sich selbst nicht hervorbringen kann, dann ist es nicht gekeimt. Wird seine Farbe schon zeigen. Oder du sagst aber, das war für ein anderes Zeitalter. Wir lassen die Sache laufen. Jesus Christus nämlich derselbe, gestern, heute und für immer. Jawohl, meine Herren. So, wenn diese Welt auseinanderbricht, sind wir in ein Königreich hineingeboren, das nicht auseinanderfallen kann. Glaubst du, dass diese Welt auseinanderfällt? Seine Systeme fallen auseinander. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass das ökonomische System auseinanderfällt? Dieses politische System wird auseinanderfallen. Dieses nationale, dieses Vereinigte Nationssystem fällt auseinander. Die Kirche fällt auseinander. Die Denominationen fallen auseinander. Alles fällt auseinander. Aber wir haben ein Königreich, das unbeweglich ist, das nicht bewegt werden kann. Das ewige Königreich Gottes kann nicht bewegt werden. Und uns ist gesagt worden, dass dieses neue System von dieser Denomination hier, diese weltweite Kirche, wird Friede auf diese Erde bringen. Was für eine Schande, was für einen widerlichen Schlag in dem Antlitz Christi. Was für eine respektlose, gotteslästerliche Sache ist das. Es ist vom Teufel. Sollte ein Mensch etwas Besseres organisieren können, als das, was Gott ihm senden könnte? Ein Turm von Babel. Es ist wieder ein Babylon, was fallen muss. Friede auf Erde, ein falscher Messias, ein Antichrist in seine Belehrung. Und nun, also ihr werdet diese Denominationen alle zusammenwerfen, wenn sie auch so gar nicht, sie können so gar nicht miteinander übereinstimmen, wenn sie doch alle schon in kleines System auf diese Weise zerbrochen sind. Ja, was dann wohl sie alle zusammenbinden und sie alle dorthin führen? Siehst du, es ist einfach eine falsche Aufmachung. Und es ist alles nur gemacht worden, um den Protestantismus in den Katholizismus hineinzuwerfen. Eine falsche, antichristliche Belehrung. Gottes Königreich ist nicht von dieser Welt. So hat Jesus gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. So, wenn das Königreich organisiert ist in dieser Welt, ist ein falscher Messias. Und dieser Messias, der diesen protestantischen Gemeinde bald dargereicht wird, und den werden sie nehmen, weil sie schauen nach ihm aus. Sie schauen nach diesem System aus, der schaffen kann, unterbricht den Satz. Nun, wir Methodisten und Baptisten gewiss, wir stimmen alle miteinander überein, wisst ihr? Wir Presbyterianer, wir Pfingstler, ach, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ihnen, Bruder? Aber es gibt den Unterschied. Gott hat euch anders gemacht. Aber gut, wir werden dieses opfern. Und ihr gibt eure große evangelische Belehrung, gibt ihr auf. Und wie geht ihr überhaupt mit solch einer Gruppe von Menschen zusammen oder in solch eine Gruppe von Menschen hinein, die überhaupt nichts glaubt? Einige von denen sind sogar Atheisten. Ein falscher Messias, das ist es. Das ist richtig. Jawohl, mein Herr.
Nun, Gottes Königreich ist nicht von dieser Welt. Und als Christus hier war, gab er uns das Programm von diesem Königreich. Er gab uns das Programm von dem Königreich Gottes, das Königreich des Vaters, und das ist sein Wort. Und nun, wenn du wissen möchtest, wie du in das Königreich hineinkommst, dieses Wort hat es in sich. Wenn du hineinkommst durch irgendeine andere Tür, also du hast durch die gleiche Tür zu kommen, wodurch die andere hineingegangen sind. Aber wenn du versuchst, durch irgendeinen anderen Eingang hineinzukommen, nun, dann bist du genau wie ein Dieb oder ein Räuber. Und er sagte, wer ein Wort an diesem hinzufügt oder ein Wort davon nimmt, sein Teil wird weggenommen, rausgenommen werden von dem Buch des Lebens. So, wenn du also behauptest, deinen Namen zu haben auf dem Buch des Lebens, wenn du das hast, dann nimm es da nicht von weg. Also sorg nicht dann dafür, dass es davon weggenommen wird. Als Petrus da am Pfingsttag die Tür zu dem Königreich öffnete, das hat er getan, also das Königreich war gerade aufgerichtet, etabliert worden in Jerusalem. Ich möchte nur irgendeiner, der mir sagt, dass die Gemeinde in Rom angefangen hat. Ich möchte irgendjemand, der mir das beweisen könnte. Die Gemeinde fing nie in Rom an, die Gemeinde fing in Jerusalem an. Das Königreich wurde aufgerichtet am Pfingsttag. Und wenn die Menschen dann wissen wollten, wie sie in das Königreich hineinkommen könnte, sagte Petrus, bekehret euch, ein jeder von euch, und seid getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung von eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Weil das ist es, was sie in das Königreich hineinbringt. Jede andere Politik, durch irgendeine Denomination oder Handelsschüttler oder irgendetwas anderes, ist es ein falscher Messias. Ohne Rücksicht darauf, wie allgemein beliebt du bist und wie prominent du bist. Und du magst vielleicht ein Diakon sein, sogar ein Prediger oder ein Bischof oder ein Ältester, Landesältester. Also, es tut nicht zur Sache, was du bist. Es ist falsch, bis dass du zurückkommst zu Gottes demütige Lamm und sein Königreich. Nun pass auf, und er gab uns ein Programm. Das Wort des Vaters. Und der wahre Gläubige hält daran fest, weil er kann eben nichts dafür. Es ist das Königreich Gottes in ihm. Genau wie Abraham, er betrachtete alles, was im Widerspruch war mit dem Wort Gottes, als ob es gar nicht da war. Und wenn irgendjemand euch sagt, dass die Denomination von Gott ist, dann bleibst du genauso wie Abraham. Wenn irgendjemand dir sagt, dass du besprengt werden musst oder irgendeine Art von irgendetwas, ein System oder irgendwas, was im Widerspruch ist mit dem Wort Gottes, du glaubst es nicht. Also du betrachtest es einfach, als ob es nicht da ist. Und wenn sie sagen, nun gut, mein Teure, es wird dir bestimmt kein Weh tun, wenn du das und das tust. Du glaubst es nicht, wenn Gott... Also, wenn irgendjemand dir sagt, das macht nichts aus, das tut kein Weh, wenn die Frauen ihre Haare schneiden. Wenn Gottes Wort doch sagt, dass es ein Gräuel zu ihm ist, so ist es dann auch. Wenn du sagst, nun, ich trage Dreiviertelhose, ich trage keine kurze. Gott hat gesagt, dass wenn man Kleider anzieht, die zu einem Mann gehören, dann ist das ein Gräuel für ihn. Also die Bibel sagt, dass es verkehrt ist, für eine Frau ihre Haare zu schneiden. Es ist sogar ungewöhnlich für sie, um zu beten und so weiter auf diese Weise. Sogar wenn sie ihr Haupt unbedeckt hat, dann entehrt sie ihr eigenes Haupt. Gott verbiete es. Und wenn das System dir sagt, dass es schon richtig ist, sowas zu tun, dann glaubt das nicht. Es ist eine falsche Salbung. Es ist eine falsche Christus. Es ist wieder das Wort. Und der Gerechte hält zu dem Wort Gottes, weil es ist das Programm von Gottes ewiges System. Als Gott ein Mensch machte, dann machte er ihn nur auf eine Weise. Er machte eine Frau und er machte ihn auf eine andere Weise, machte sie auf eine andere Weise. Und da gibt es einfach zwei Bündnisse, also zwei verschiedene Pläne, zwei ganz verschieden zwischen ihnen. Und sie sehen nicht gleich aus, und sie sind auch nicht gleich und sie benehmen sich auch nicht gleich, sie sind vollständig verschieden. Und Frauen versuchen wie Männer zu sein und die Männer sind so verweichlicht worden, dass sie wie eine Frau sind. Ich sah einen Junge gestern in Cincinnati
und er schaute aus wie Frau Kennedy, also mit seinem Haar. Es war auch so heraus. Und Gott möchte, dass ein Mann wie ein Mann aussieht und möchte, dass eine Frau wie eine Frau aussieht. Und ich sage dir, dieses Isabel-System von dem Teufel hat die ganze Welt in eine Verdorbenheit gebracht, dass nicht eine gesunde Stelle dran ist. Es sind alle stinkende Wunde, Krebswunde, Bosheit des Teufels, der den Kern daraus frisst, aus diesen Systemen, die sie da hier drinnen aufgerichtet haben. Satan ist ein Geier, der sich ernährt von seinem eigenen Königreich. Er ist ein Teufel, er ist unrein, er ist der Vater des Lügens und er ernährt sich von dem Fleisch, von seinen eigenen Leuten. Das ist der Teufel. Christus ist der König von dem Könige und Herr der Herren, der gesalbte Messias, der Gläubige hält zu jenem Wort. Gott und sein Wort ist eins. Ich und mein Wort sind eins. Du und dein Wort ist eins. Also stütze dich nicht und gebrauche nicht deine eigene Gedanken, gebrauche seine Gedanken. Und dann bist du ein Teil Gottes, weil sein Wort und du werden das Gleiche. Siehst du? Und dann bist du in dem Königreich. Abraham nannte alles, was im Widerspruch war mit der Verheißung Gottes, oder betrachtete alles, was im Widerspruch war mit der Verheißung Gottes, als ob es gar nicht da war. Ja, also bei solchen menschengemachten Systemen von heute würde er genau das Gleiche tun. Also, und dann in solch einem Königreich zu sein, ich werde jetzt abschließen. Ich muss einige Notizen jetzt liegen lassen und jetzt schließen. Schau, indem wir in solch einem Königreich sind, was geschah? Nun, alles dieses Schimpfe ist in Ehrfurcht und in Respekt und in Ernst. Dem Auftrag entsprechend, den mir gegeben wurde durch das Wort Gottes, der mir gegeben wurde durch den Heiligen Geist, um über die Herde zu wachen, worüber er mich gestellt hat, den ich achte und wobei ich bleibe, ohne Rücksicht darauf, was kommt. Und ich schüttle es gerade und möchte es so lassen, dass es direkt bei diesem Worte bleibt. Und dieses wurde beauftragt. Und dann, wenn wir ein Königreich empfangen, Bruder Brennan, alle diese anderen Menschen sagen, zu welcher Dimension gehörst du? Du sagst zu keinem. Was bist du? Warum? Weil du in einem Königreich bist. Gut. Und wo habt ihr dann eure Gemeinschaft? Also, wo geht ihr hin? Wir sitzen in himmlischen Örtern, in Christus Jesus, gehoben in die Gegenwart unseres Königs. Das Königreich, Glory. Also, nun bekomme ich ein wunderbares Gefühl. Das Königreich Gottes, wo sie sich begegnen. Der Heilige Geist hebt sie direkt in die Gegenwart des Königs. Und wir sitzen zusammen in himmlischen Örtern, wenn wir getauft sind in Christus Jesus. Und dahin gehören wir. Meine Frau sagte zu mir, als wir zum Supermarkt gingen, ich habe es euch ja schon gesagt, im letzten Sommer, da fanden wir eine Dame, die ein Kleid anhat. Und es war das merkwürdig aussehende Ding. Also sie schaute einfach komisch aus. Siehst du? Und nun sagte sie, warum ist das? Also wir kennen doch diese Frauen und einige von denen singen in Chöre hierum. Oh Freund, also ich werde jetzt dieses sagen, obwohl es auf Tonband aufgenommen wird. Und ich sage das doch jetzt. Also wisst ihr, und ich sage dies in Ehrfurcht und Respekt, aber haltet hieran fest. Also du hast es eben tausende und tausende Male hier auf dem Podium gesehen. Wenn du dann es jedes Mal geschehen siehst, ohne Fehler, und Bruder Ehrenbreit hier weiß von dem anderen Teil der Welt, wo wir drinnen gewesen sind, im Übersee, dass nicht einmal war es daneben, aber es war immer, dass die Wahrheit gesagt wurde. Und wenn ich dann zu diesen Städten hingehe, und wenn ich dann diese einheitlich gekleidete Chöre sehe, diese Frauen und die Männer, die da mit ihren Golgatha-Gewändern stehen und dann sie singen hören wie Engelwesen und dann, wenn man mit dieser Geisterunterscheidung da durchschaut, also wenn ich heute Morgen aus dieser ganzen Welt fünf rausziehen müsste, die nicht schuldig waren an Schmutz, ich wüsste nicht, wo ich sie finden müsste. Und das ist eine Behauptung, aber das ist die Wahrheit, Gott weiß es. Meine Hand hier auf der Bibel, das ist richtig. Ich wüsste nicht, wo ich sie finden sollte. Siehst du, wenn Gott sagen würde, geh hin und hole fünf, wovon ihr wisst. Ich müsste sagen, ich wüsste nicht, wohin ich gehen sollte. Oh, solch ein System, solch ein Schmutz. Aber das ist, was die Welt wünscht. Und das ist, was sie damals sich gewünscht habe, und das ist auch, was sie sich jetzt wünschen. Und das ist, was sie auch jetzt bekommen werde. Die Männer stehen da, sind ausgewiesen mit der Frau von ihrem Nächsten, sie trinken und rauchen und haben dann so ein Gewand an, um das alles zu überdecken. Und die denken dann, dass Gott durch das Feigenblatt nicht durchschauen kann. Genau wie Eva da stand, mit genug Schmutz und Schuld in ihre Herzen. Also wenn das in Wasser verwandelt werden würde, dann könnte da ein Schiff drauf fahren. Und sie stehe da dann mit diesem Talent, das sie durch die Natur bekommen habe, womit sie singen können, und dann halte sie ihre Stimme an, bis sie fast schwarz werde im Gesicht, und versuche dann zu singen wie irgendein Engel oder irgendjemand anders. Also, und da unter diesem Gewand ist Skandal, ist Schmutz, ist Dreck. Und du kannst vor dem Pult stehen und es sagen, sie werden ihre Lippen spitzen, die gemalt sind, und sie werden hinausgehen aus dem Gebäude und sagen, also ich habe mir das gar nicht anzuhören. Aber eines Tages wirst du um Erbarmen, wirst du schreien in der Hölle. Dann wird es aber zu spät sein. Oh, empfange es, während du noch eine Gelegenheit hast, es anzunehmen. Und du, oh, aber die Gemeinde empfängt ein Königreich. Wenn wir sitzen himmlische Örtern und sind gehoben in die Gegenwart Gottes und sitzen in himmlische Örtern in Jesus Christus, dieses wissend, mit der Sicherheit des Glaubens, dass wir in der Gegenwart von unserem gesalbten König sind. Oh, es wird ein neuer Himmel hervorkommen und eine neue Erde, die sich nie wieder trennen werde, solange wie die Ewigkeit dauert. Und wir schauen nach jenen neuen Himmeln und Erde aus. Von diesem kannst du alles haben, was du nur willst. Was mir angeht, also ich möchte die anderen. Es hängt also nur davon ab, wohin du dich neigst. Es hängt davon ab, an welche Pfosten du dich gebunden hast. Wenn du dich an den Nationspfosten gebunden hast, dann wirst du direkt damit abwärts gehen. Wenn du dich an irgendetwas anderes von dieser Welt gebunden hast, irgendeine Politik oder solche Sache und da Vertrauen hingestellt hast, wirst du damit sinken. Aber meine Hoffnung ist gebaut auf nichts anderes als das Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Wenn alles um meine Seele herum keine Stütze mehr bietet und jeder Prediger mich ablehnt und jeder Glaubenssatz mich hinausstut und ich keine Stätte habe, um hinzugehen, dann ist er meine ganze Hoffnung und bleibe. Auf diesen Felsen, auf Christus, diese festen Felsen stehe ich. Alle anderen Fundamente sind sinkender Sand. Eines Tages werde ich vielleicht beerdigt sein in einem Friedhof irgendwo unter dem Meer, oder durch ein Flugzeugunglück, oder durch ein Zugunglück, oder durch ein Auto. Also wie es sein mag, also wie Gott es gedacht hat für mich, um zu gehen. Aber diese eine Sache weiß ich, dass ich meine Seele verankert habe in jene Hafen der Ruhe dort drüben in seinem Worte. Ich glaube es, und dieses hat einfach Gottes Wort zu sein. Gott muss die Welt anhand von irgendetwas richten. Wenn er sie richtet durch die Gemeinde, welche ist es denn, wodurch er sie richten wird? Nun, es gibt gar nicht so eine Sache, wodurch er richten könnte. Das Einzige, was übrig ist, das ist sein Wort und es ist ewig. Und da kann nicht an hinzugefügt werden, noch von weggenommen werden. Ich habe meine Seele dort verankert, in der Einfachheit, dass ich meine Hände lege auf meinem Opfer, und bekenne, dass ich überhaupt nicht gut bin und dass nichts in mir ist. O Herr Gott, sende jene Messias auf mich und ändere mein Wesen zu dem, was ich war und mache mich nach deiner eigenen Art, so wie du mich haben möchtest. Also es tut nicht zur Sache, wie ihr mein Leib beerdigt oder wie ihr eine Person zerstören könntet oder wie sehr ihr gegen sie reden könnt oder was er sagt, eines Tages wird er uns wieder aufwecken. Und es gibt ein Königreich, das wir empfangen werden, was unbeweglich ist. Oh! Und bedenke alle diese herrliche Sache, woran wir uns jetzt freuen, diese Sitzen himmlische Irrten, es ist einfach ein Vorspiel. Halleluja! Es ist ein Vorspiel zu dem, was kommt. Es ist einfach die Einführung zu einer Symphonie. Oh, Halleluja! Und redest du von dem Jubeln und von dem Preisen, Lobpreis und Verherrlichen des Lammes? Eines Tages, wenn die Engel um die Erde herumstehen, um die Krümmung der Erde, mit ihren Häupter gebeugt, und dann höre sie jene kleine, blutgewaschene Gruppe, diese Erlösungsgesänge von dem Blut Jesu Christi singen. O Gott, ich möchte unter ihnen sein. Lass mich meine Stelle mit ihr jetzt einnehmen. Lass mich meine Sicherheit beschaffen. Jesus ist mein. Und ich nehme ihn und sein Wort, jawohl. Abschließend möchte ich noch eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen, sodass die Kinder das auch begreifen können. Und wenn ich irgendjemand gekränkt habe, indem ihr zu lange bleiben musstet, also eine kleine Dame gestern, Bruder Braun, prägte ungefähr eine Stunde eine wunderbare Predigt, dieser gesalbte Mann, und sie sagte, er hat uns einfach zu lange gehalten. Aber Paulus prägte die ganze Nacht und sie saßen dort, bis dass sie schläfrig wurde. Und wahrscheinlich haben sie Stunden und Stunden gesessen und ein Mann fiel herunter und tötete sich selbst. Aber Paulus streckte sich einfach über ihm aus und er sagte, macht euch keine Sorgen. Also hört einfach auf das Richtige. Es gab ein alter Schuster, und ich glaube, es war in Deutschland, der Schuhe machte. Und eines Tages, also in seiner freien Zeit, hatte er die Gewohnheit, eine Bibel zur Hand zu nehmen, und dann las er darin. Und er las dann einen Abschnitt und einen Text in der Schrift. Aber er wurde richtig tief ernst. Und er sagte, weißt du, sagte er, wenn jetzt wieder Weihnachten wird, dann werde ich keine Weihnachtsbaum anzünden. Und er sagte, weißt du was? Er sagte, ich werde eine große Mahlzeit zubereiten und ich werde kochen, also ich werde mein Lamm werde ich braten und ich werde mir Preiselbeeren besorgen und meine Soße und alle diese Dinge, denn er war alleine. Und er sagte, und dann werde ich mich am Tisch setzen und dann werde ich Jesus einladen, um zu mir zu kommen, um an der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Ich möchte Gottes Messias kennen und was ich tun kann als Ehrerbietung. Und er sagte, und ich werde dies alles tun und dann werde ich mich hinsetzen am Tische und dann werde ich danken fürs Essen und dann werde ich Gott danken für das, was er mir gegeben hat. Und dann werde ich einfach sagen, Herr Jesus, willst du nicht herkommen und mir gegenüber jetzt sitzen, gerade für dieses Weihnachtsbau bei mir? Nun, diese Einfachheit, Gott hört das immer, diese Ernst. Und dieser alte Schuster sparte sein Geld, um diese Mahlzeit zuzubereiten. Und weißt du, und er lud dann der König der Könige ein. Und er saß dort und hatte gekocht, hatte alles auf den Tisch gestellt, hatte sich selbst richtig gut gewaschen und sich richtig angezogen, sein Haar gekämmt. Und da saß er am Tische und stellte einen Stuhl für Jesus und noch einige andere Stühle darum, denn es könnte sein für die Apostel, sagte er, also wenn die vielleicht mitkommen. So, dieser alte Mann beugte sein Haupt und bat um die Segnungen. Also er dankte Gott für seine Nahrung und er sagte, jetzt Jesus, möchtest du nicht kommen und jetzt das Weihnachtsmahl mit mir hier abhalten? Und er fing an zu essen und beobachtete den Stuhl. Aber keiner kam. Und dann aß er ein bisschen weiter und er sagte, Herr Gott, ich habe dich doch eingeladen hier zu meinem Hause. Willst du nicht kommen hier jetzt zu mir? Und er fing an hinzureichen, um sich etwas zu essen zu nehmen. Und irgendjemand klopfte auf die Tür. Und er ging zu der Tür und er war ein alter Mann, der da stand, krumm, Schultern verlumpt, und er sagte, freundlicher Herr, ich habe es kalt, könnte ich mich nicht ein bisschen aufwärmen? Und er sagte, komm nur rein. Und er kam rein, und dann roch dieser Mann den Duft von dem Essen, und sein Mund lief voll Wasser. Und er wandte sich um und er sagte zu ihm, willst du vielleicht dich hinsetzen? Er sagte, ich erwarte nämlich Besuch, aber du könntest dich hinsetzen und mit mir essen, bis das den Besuch kommt. Er sagte, ich danke dir und ich möchte mich freuen. Und er setzte sich hin und dann hatte sie zusammen diese Mahlzeit. Und dieser alte Mann dankte ihm und stand auf und ging weg. Und dieser Schuster drehte sich um und sagte, Herr Gott, warum hast du mich so enttäuscht? Er sagte, ich habe doch alles bereit gemacht und ich habe alles getan, was ich nur wusste zu tun. Und wenn du doch nur das getan hättest. Ich habe doch alles getan, was ich wusste zu tun. Und ich dachte, du würdest dann kommen und mit mir essen. Und er fing an zu weinen. Und er lief hin und fiel über sein Bett und er lag dort und weinte. Ich habe doch alles getan, was ich dachte, es richtig war, Herr. Warum bist du nicht gekommen, um mit mir diese Mahlzeit abzuhalten? Und da kam eine Stimme zu ihm. Und er machte, oder diese Stimme machte aufmerksam auf die Schrift. Insofern ihr es einem dieser geringsten getan habt, diesen kleinen, habt ihr es mir getan. Ja, und Irenäus, also verzeih mir, es war der heilige Martinus, eines kalten Tages vor Weihnachten, da lag ein armer, alter Bettler in der Straße und fror. Und Menschen, die angesehen waren, liefen daran vorbei und schauten nur diesen alten Bettler an. Aber gut, da ist nichts an ihm dran, ist nur ein Bettler, lass ihn nur da liegen. Und Martine stand dort und beobachtete und sah, dass einige von diesen Leuten, die es sich schon leisten konnten, ihm zu helfen, daran vorübergingen. Dann zum Schluss, Martine selbst glaubte Gott, aber er war Militär, und er hatte nur einen Mantel. Er sagte, wenn dieser Mann da so liegt, dann wird er erfrieren. So er nahm sein Schwert und schlitzte sein Mantel in zwei, ging hin und wickelte diese alte Bettler da drin und sagte, nun schlaf in Frieden, mein Bruder, und er ging weiter. Und an jenem Abend in der Kaserne, nachdem er seine Stiefel geputzt hatte und sich hingelegt hatte, da fing er an zu schlafen, und ein Lärm machte ihn auf und er wachte ihn auf. Und er schaute, und da vor ihm stand Jesus eingewickelt in diesem alten Stück Mantel, worin er den Bettler eingewickelt hatte. Ja, und was kann ich dann in diese Sache unternehmen? Was muss ich tun mit diesen Dingen, wovon ich weiß, dass sie richtig sind? Diese Dinge, die bestätigt sind und bewiesen worden sind, dass sie richtig ist? Was kann ich tun? Die Gemeinde. Nicht in einen Glaubenssatz oder Denomination, aber in das Blut Jesu Christi durch sein Wort einwickeln. So Jesus sagte, was ihr getan habt an diese, habt ihr an mir getan. Lasset uns beten. Herr Jesus, wenn du hier heute Morgen stehen würdest, Herr, aber ich weiß, du bist da in geistlicher Form, aber wenn du hier buchstäblich stehen würdest, ich glaube nicht, dass ich meinen Text ein bisschen geändert hätte. Ich glaube, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Und ich glaube, himmlischer Vater, dass diese Menschen, die jetzt nicht zu essen gehabt haben, was natürliche Nahrung angeht, sondern hier gesessen haben und gehört haben auf diese müde gewordene, raue Stimme. Also, wenn du hier nicht gewesen wärest, dann würde sie hier nicht länger geblieben sein. Aber sie glaube, dass du hier bist, weil es ist dein Wort. Und das zeigt auch, dass sie dich lieben. So, wir sind dankbar für diese Weihnachtsheimsuchung von des Heiligen Geistes, der uns führt und zeigt gerade das, was Weihnachten ist. Wenn wir sehen, dass die Welt auseinanderbricht, dass diese Systeme zerbrechen, dann sind wir so froh, dass wir und so dankbar sein können, dass wir ein Königreich, haben und ein König habe, der oder das nicht bewegt werden kann, was unbeweglich ist. Und wenn es keine Welt mehr gibt, wenn es keine Politik mehr gibt und wenn es keine Nationen mehr gibt, dann wird Gott sein Königreich aufrichten und die Gerechten werden mit ihm regieren. Die, die gelitten haben, werden dann nicht mehr leiden. Hilf uns, Herr, in diese Weihnachtszeit darum zu denken, was ein gesalbter Messias bedeutet. Hilf uns, es auch zu verstehen. Segne diese unsere Versammlung, sei mit ihnen, unser Vater, und gib ihnen Gerechtigkeit und Friede im Heiligen Geist. Segne unsere Prediger, Herr, wir lieben ihn. Diese tapfere Knecht, der einfach so treu dasteht. Und er sagte vor einigen Abenden, sagte er, hier bin ich fast 60 Jahre alt. Und sie haben noch ganz kleine Kinder. Aber möge er da auf achten, also möge er daran denken, Herr, dass es nichts gibt, was ihn wegnehmen kann von hier, bis dass du fertig bist. Und wenn du verziehst, Herr, dann bete ich, dass er so lange leben möchte, dass er seine Kinder verheiratet sieht und sie ein eigenes Heim habe. Segne seine teure kleine Frau, eine kleine Magd von dir, und segne unsere Diakone und unsere Vorstand. Und Gott, ich bin so dankbar zu diesem Weihnachten für alle diese meine Freunde, die durch den Schnee gefahren sind und über glatte Straßen und Regen durch Regen gekommen sind und die ihr Haushaltsgeld genommen haben und hunderte Meilen gefahren sind. Ich weiß nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll. Ich vertraue, dass du den Rest davon, was in meinem Herzen ist, ihnen offenbaren wirst. Und möge ich auch immer treu sein, Gott, zu diesem Königreich, worin du uns hineingetan hast. Möge ich niemals Kompromisse schließen, noch zu rechten, noch zu linken. Und ich weiß noch gut, dass du mir damals gesagt hast, dass du noch zu rechten, noch zur linken Hand weichen sollst, und dann werde deine Wege glücklich sein. Dann wirst du einen guten Erfolg haben. Vielleicht noch nicht in den Augen dieser Welt, aber ich kümmere mich nicht darum, was diese Welt denkt. Ich möchte nur wissen, was du willst, Herr. Und dein Wunsch ist unser, also dein Wille ist unser Wunsch. Oh, dein geringster Wunsch ist einfach ein lebenslanges Gebot an uns, Herr. Und wir stehen hier als deine Gemeinde. Vergib uns jetzt, was alles so geschehen ist während des Jahres. Das, was wir verkehrt getan haben und wo wir fehlgegangen sind an so viele verschiedene Stellen. Und stärke uns, Herr, und mögen wir zu dieser Zeit des Weihnachtsfeiers, mögen wir unsere Herzen geöffnet haben zu dem Messias, zu dem Gesalbten Gottes. Möge er in unsere Leben hineinkommen und uns salben und sein Wille uns ausleben lassen und sein Königreich geschehen lassen durch unser Leben. Halte uns gesund und gut. Segne diese tapfere alte Freund von mir, der hier an meiner Seite sitzt, Bruder Erkenbreit. Oh Gott, wie bist du mit ihm gewesen? Und wie oft war sein Herz zermalmt und zerschlagen? Aber doch glauben wir, dass er gekeimt ist mit ewigem Leben. Segne seine kleine Frau. Und da muss ich denken an Bert und Fred und Meda, oh Gott, wie wir doch diese große Gemeinschaft zusammen haben. Wir bitten, dass du uns jetzt zusammen segnest. Segne unsere kleine Gemeinde und alle diese teuren Leute. Und eines Tages, Herr, während wir so, also wir möchten unsere Augen so sauber halten von den Dingen dieser Welt, dass wir nur Gott sehen können und sein Königreich. Und eines Tages werden wir vor Christus dargestellt werden, präsentiert werden, tadellos, wie eine reine Jungfrau, als ein Teil von jener großen Gemeinde, die vor ihm kommt. Und dann schauen wir vorwärts zu der Zeit, wo du dein Königreich auf Erde aufrichten wirst. Also mit sichtbaren Leuten und sichtbaren Häusern, und sie werden nicht pflanzen, dass ein anderer es ist, aber sie werden immer leben. Bis dahin lass uns ein Licht sein, was an der Hügelseite steht, eine Leuchte, die Licht gibt an allem, was uns um uns herum ist, durch ein gerechtes Leben, geheiligt durch das Blut Christi. Gewähre es, Vater, das bitten wir im Namen Jesu. Und Herr,
Nachdem wir für die Kranke gebetet haben, legen wir unsere Hände auf diesen Taschentücher und verbinden uns selbst mit ihnen. Und ich lege meine Hände auf diesen Taschentücher und verbinde mein Gebet zu Gott. Und mit diesen Taschentüchern und mit diesen Menschen, Gott, bete ich, dass du an jeder von diesen Menschen, die durch diese Taschentücher repräsentiert werden, heilen möchtest. Möge sie Gesundheit und Kraft haben während dieses kommenden Jahres. Vater, zur Ehre und Herrlichkeit Gottes bitten wir das im Namen Jesu. Amen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Und nun, während wir das wieder singen, lasst uns einander die Hände schütteln und bleibet nur sitzen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Und nun, mit unseren Häupten, mit unseren Händen zu ihm, ich liebe ihn, richtig laut jetzt, ich liebe ihn, das ist richtig, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Und jetzt, mit seinem Wort, sagen wir jetzt alles zusammen, wir empfangen ein Königreich, und die Versammlung wiederholt das, wir empfangen ein Königreich, das unbeweglich ist, Amen. Nun, lasst uns aufstehen. Und lasst unsere Hände heben, unsere Herzen zu Gott mit Dankbarkeit, richtig, echt, jetzt von ganzem Herzen, ich liebe ihn. Und also einfach es zum Ausdruck bringen, ihm gegenüber in dieser Weihnachtszeit. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Sofort nachher wird jetzt ein Tauffeier sein. Und ihr, die ihr jetzt gehen müsst, wir sind dankbar, dass ihr hier wart und mögt ihr jetzt für immer in dem Königreich Gottes sein, was nicht beweglich ist, was unbeweglich ist. Während wir jetzt unsere Häupte beugen für einen Augenblick des Gebets, möchte ich unsere teure Bruder Ergenbreit bitten, dass er doch hierher kommen möchte und die Versammlung schließen möchte mit einem Wort des Gebets.